Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hooked on Topic mit mir und dem Tom.
Hallo.
Schön, dass auch ihr es geschafft habt ins neue Jahr. Hoffentlich erholt, hoffentlich mit guter Laune und hoffentlich mit viel Vorfreude auf zahlreiche spannende Diskussionen hier bei Hooked on Topic. Und die erste Folge dieses Jahres, die wird sich einer ja, jetzt doch schon etwas länger vorhandenen Tradition mal wieder widmen, lieber Tom. Denn wir nutzen es direkt, um einen Ausblick zu tätigen auf das Jahr mit unseren Most Wanted 2025. Es ist einmal eine sehr schöne Gelegenheit, A, diese Diskussion zu führen und B, eine schöne Ausrede, wie ich finde, um auch dann selber mal diese Übersicht ein erstes Mal zu gewinnen. Denn immer, wenn ich dann recherchiere für diesen Podcast Anfang des Jahres, dann geht es mir so, dass ich so zum ersten Mal einen dedizierten Überblick gewinne über das Spielejahr. Vorher sind es immer so Gefühle und man spricht immer mal drüber und ah ja, Monster Hunter kommt irgendwann und das kommt irgendwann. Aber jetzt bin ich das erste Mal wie so, dass ich konkret das Gefühl habe, ah, das ist so, Stand jetzt 2025 im Spielejahr.
Ist bei mir genauso. Das ist vorher etwas nebulöser. Ich habe aber das Gefühl, es ist für dieses Jahr immer noch ziemlich nebulös
das
an manchen
stimmt.
Stellen. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Ich finde aber auch den Blick zurück interessant, weil ich habe mir dann nochmal die Liste vom letzten Jahr angeguckt, auf was wir uns denn so 2024 gefreut haben. Mhm. Und bei mir sind das dann so Spiele gewesen wie AZ, was ich ganz lustig fand. Das habe ich ja mit Mats bei Time to 3 durchgespielt. Das fand ich dann leider nicht so gut. Pacific Drive hatte ich sogar genannt, das habe ich jetzt erst, habe ich im regulären Podcast gar nicht drüber geredet, aber ich habe es angespielt über den Urlaub und es hat bei mir leider nicht sofort gezündet, also sogar hat mich eher sogar ein bisschen abgeschreckt und ich bin dran abgeprallt, weil es so kleinteilig ist und genau, so viel und ich habe das Gefühl, ich habe 10 Minuten Pause gemacht und muss eigentlich mir schon wieder alles nochmal angucken, wie es funktioniert.
Genau so ging es mir auch. Ich dachte so, oh, cooles Konzept, ich probiere es mal aus und dann war ich so, und dann dachte ich mir, da muss ich irgendwann mal, wenn ich studiert habe, nochmal drauf gucken.
Da war ich auch etwas erschrocken, auch von dieser Run, also nicht der Run-Basis, das wusste ich ja, aber dass du dann auch nicht speichern kannst währenddessen, sondern das immer alles an einem Stück machen musst, weiß ich nicht so ganz. Oder Dragon's Dogma 2 war bei uns beiden ja relevant und waren wir jetzt beide leider enttäuscht von. Dafür haben wir uns über Alone in the Dark gefreut und sowas. Also da sind aber auch, ein Spiel ist noch dabei gewesen bei meiner Most Wanted, das ich selber nicht gespielt habe, nämlich Visions of Mana. Habe ich immer noch nicht gespielt, aber da geht es mir genauso wie allen anderen da draußen. Das hat nämlich gefühlt niemand gespielt.
Habe ich nur kurz mal reingeguckt und gesagt, das würde ich später mal spielen und dann habe ich es natürlich nicht gemacht.
Ich finde es immer noch interessant. Aber
ich finde es auch spannend, ja. Weil ich glaube aber, das ist, glaube ich, auch ein komplett solides Spiel. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das spielt und dann rausgeht und sagt, holy fuck, jetzt werde ich das von den Dächern singen, sondern ich glaube, es ist so ein Comfy-Titel, der super solide sein kann und dadurch aber auch seine Faszination gewinnen kann, weil das ist ja das, was so ein Tales-of-Spiel, so eine Tales of Arise mir auch geboten hat zum Beispiel. Mhm. Deswegen bin ich da auch für offen. Ja, das war eine wilde Most-Wanted-Liste, die uns ja auch ganz schön ein Bein gestellt hat, als wir diese Frage beantworten mussten im Hooked-Quiz, du hättest mir wirklich eine Pistole an den Kopf halten können, dass du in deiner Liste Pacific Drive zum Beispiel drin hättest, hätte ich dir in 7000 Jahren nicht sagen können und ich meine, du ja auch nicht, weil deine Guess war, dass ich das in meiner Liste hatte.
Und ja, das ist sehr, 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 sehr gut, auch dieses Prince of Persia, was dann halt schon draußen war und was dich ja dann in die Falle gelockt hat, Like a Dragon zu nehmen, was auch wir da schon gespielt haben zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Sehr gut.
Und mal gucken, wie gut wir uns dann in 12 Monaten noch an diese Liste erinnern würden. Ich bin jetzt auch so rangegangen, es gibt ja diverse, wirklich auch offensichtliche Spiele und es kann auch sein, dass sie rankommen, ich bin mir noch nicht sicher, ich gucke einfach mal, wo das Gespräch so hinführt, über welche Spiele ich dann genau sprechen möchte, aber habe mir auch Mühe gegeben, wirklich mal in meine Steam-Wishlist zu gucken und Spiele reinzunehmen, die ich dann vielleicht schon wieder vergessen hatte, wo ich einfach auch gespannt drüber bin, weil klar, es kommt GTA 6 raus, ne? Wissen wir alle und es kommen diverse Heavy-Hitter dieser Reihe, dieser Sache raus und wie gesagt, kann auch sehr gut sein, dass wir gleich dann drüber reden, spricht gar nichts gegen. Ich würde aber ganz gerne, Tom, mit einem anderen Spiel beginnen, diesem Podcast und das ist aber auch nicht jetzt einfach nur ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das habe ich einfach reingenommen, weil es interessant ist, sondern das könnte eines meiner Most Wanted sein für dieses gesamte Jahr. Es kommt am 11. März raus, ich rede über Wonderstop. Den Titel von dem Studio Blue Ivy. War es Blue Ivy? Ich glaube, sie hießen Blue Ivy. Die Namen dahinter ist einerseits halt Davey Vreeden, der tatsächlich Davey Vreeden heißt, weil ich gerade ein Video mit ihm geguckt habe, wo er sich so vorstellt. Es sei denn, ich habe es jetzt wieder falsch mir gemerkt, aber ich glaube, so war
es. Der Bruder von Duck Duck.
Ist was? Wer ist DuckDuck?
Dieser YouTuber, der große YouTuber, DuckDuck.
Das ist eine Referenz, die ich glaube ich leider nicht verstehe. Ich wusste bestimmt mal, wer das ist, aber ich habe es vergessen. Es tut mir
ja,
leid.
Ich fand das so wild, weil Maxi Douglas guckt Reden. Den ganz gerne, DuckDuck.
Ah, ja.
Und seitdem habe ich dann auch immer ein paar Videos von dem gesehen. Und der ist ja auch in dieser ganzen, irgendwie verbunden mit dieser Bubble rund um Ludwig und Sea Dog VA und so ein Kram.
Ludwig kenne ich. Den ist lustig.
Ja, DuckDuck hat teilweise sehr kreative Stream-Konzepte. Und dass der dann, aber der Bruder ist von Davey Reedon, weil Davey Reedon ist doch, nicht, dass ich das jetzt verwechsel, das ist Stanley Parable.
Stanley Parable und Beginner's Guide.
Beginner's Guide, Stanley Parable, genau, nee, dann ist das der, ja.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Wir haben bestimmt schon mal drüber geredet, aber ich habe es vergessen. Genau, Davey Reedon ist der Macher von Stanley Parable und Beginner's Guide. Die hat er ja nicht in kompletter, aber in ziemlicher Eigenregie produziert und seitdem nicht mehr viel. Also er war auf itch.io immer mal wieder so mit auch kleineren Sachen involviert, ohne dass das jetzt ein großes, alleiniges Ding war. Er hat einen Podcast, an einem Podcast mitgearbeitet mit Kara Allison. Aber jetzt ist er tatsächlich mit Wonderstop wieder am Start. Das Studio heißt übrigens nicht Blue Ivy, sondern Ivy Road. Da kann ich mich ja direkt selbst verbessern. Da ist nicht nur er bei, sondern auch Carla Zimonia. Und das ist auch sehr spannend, weil sie kommt aus der Fulbright-Area, war Director von halt Gun Home. Das ist mal ein ganz schönes ein ganz schöner Lebenslaufpunkt, den man sich groß und fett ankreiden kann. Und war bei so vielen tollen, einzigartigen Narrative Games irgendwie involviert. Also sie ist fast in jedem dieser Titel irgendwie in den Special Thanks dabei oder war mal bei QA oder hat irgendwelche Beziehungen spielen lassen. Die ist nämlich bei den Credits von Jazzpunk dabei, Night in the Woods, What Remains of Edith Finch, Pentiment, Open Roads. Und sie war damals eben auch Teil dieses Bioshock 2 und Minerva Stan, 2K Marine, dieses Trupps halt. Also das sind schon zwei ziemlich coole Credits. Soundtrack kommt von C418, das ist der deutsche Komponist von Minecraft, der ja da auch sehr, sehr große Bekanntheit erlangt hat. Und die drei haben eben dieses Ivy Road Studio gegründet und halt Wonderstop schon vor einer Weile angekündigt, das ja unter Annapurna veröffentlicht wird. Das ist ein Cozy Game, in dem der Protagonist nicht da sein möchte. Und was ich da so spannend dran finde, also dieses Spiel ist tatsächlich durch meine Recherche und nochmal das Angucken von aktuellem Video und die Prämisse anzugucken, weit nach oben nochmal gewandert. Denn es gibt ein kurzes Video, in dem tatsächlich einfach Davey Reedon selbst vor der Kamera sitzt und halt ein bisschen erklärt die Prämisse hinter dem Spiel. Ist auch auf der Steam-Page verlinkt, dieses Video. Und wie er dazu gekommen ist und was das Vorhaben ist. Und er erklärt dort, dass er nach den Spielen, die wir gerade erklärt haben, nämlich Beginner's Guide und Stanley Parable, komplett ausgebrannt war. Dass er gedacht hat zu dem Zeitpunkt, er wird wahrscheinlich nie wieder an einem Spiel, an einem Narrativ in der Form arbeiten. Er war hoffnungslos, er hatte gar keine kreativen Funken mehr in sich und sein Weg wieder zur Spieleentwicklung war tatsächlich, dass er sich halt gesagt hat, ich mache ein Cozy Game. So, ne, weil dieses Cozy Games sind für die Spielfiguren immer so dieses, ich mache diese Tätigkeiten, die diese alltäglichen Prozesse oftmals sind, zumindest in dem Kontext dieses Videospiels, und man fühlt sich einfach wohl und man ist gerne da und gut ist. Und dann hat er dieses Cozy Game entwickelt und dabei gemerkt, ich merke, wie der gleiche Burnout wieder losgeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Cozy Game entwickle. Das ist ein unglaublich stressiger Prozess. Ich finde das richtig scheiße und anstrengend. Oh fuck. Und dadurch ist ihm dann erst die Idee gekommen, das halt in das Spiel einfließen zu lassen. Da hat er gesagt, okay, was ist denn, wenn es den Protagonisten oder der Protagonistin ganz genauso geht? Was ist, wenn die Protagonistin in einem Cozy Game ist, weil sie hier durch diese Tätigkeiten halt sich entspannen soll, aber sie will da nicht sein und sie hat eigentlich andere Sachen, die sie machen möchte und diese Tätigkeiten, die eigentlich cozy und gemütlich sind und sie ein gutes Gefühl geben sollen, das wirkt nicht so ganz. Er sagt halt, dadurch wurde es ein Spiel, wo eine unpleasant und uncomfortable Story in a format designed around comfort erzählt wird. Und wo, in dem er selber versucht hat herauszufinden, wie man in der Lage sein kann oder wie man sich erarbeiten kann, dass man ausruht, dass man Ruhe erreicht und inneren Frieden erlangt. Ja, das war sein Versuch gewesen, das zu verstehen, weil das kann er nicht, sagte er. Er hat für sich nicht rausgefunden, wie er entspannen kann. Und alles, was er versucht, um zu entspannen, stresst ihn nur noch mehr, weil er das Gefühl hat, er macht das nicht richtig. Und andere machen das besser. Und all das geht der Protagonistin in diesem Spiel dann wohl genauso. Und ich finde, das ist eine unglaublich interessante Prämisse sowieso schon, aber dadurch, dass ich jetzt weiß, das ist natürlich entstanden, das ist noch nicht mal von Anfang an so gedacht gewesen, sondern das ist wieder so ein Ding, wo das Innerste dieses Machers und dieses Autors, dieses Co-Autors drin steckt, dadurch wird es für mich nochmal besonders spannend, weil es dadurch so intim wirkt. Und dazu sieht es auch halt echt pretty aus, ist ja ein 3D-Spiel, in dem man halt, ne, man macht Farming und man ist in dieser Umgebung unterwegs, wo man mit Charakteren spricht. Das Übliche, was man in so cozy Farming-Games halt oftmals macht, mit diesem Mann, von diesem Mann, mit diesen anderen Leuten in dieser Prämisse, boah, da bin ich super, super gespannt drauf.
Ja, same. Also das kommt ja vor allem schon im März raus, was ich crazy 11. finde, März, dass genau. Das gar nicht so weit entfernt ist. Ich finde, das sieht auch voll gut aus. Mhm. Ich mochte diesen Trailer, diesen Ankündigungstrailer damals total gern, wo es auch halt so cozy anfängt und dann merkst du, oh nee, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und wenn du den Namen David Reedon liest, weißt du das ja eigentlich auch schon, aber wie du halt sagst, es war ja gar nicht von Anfang an der Plan. Es war ja, ist ja einfach so entstanden und das ist ein super spannendes Projekt, das ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also bin ich auch nicht nochmal drüber gestolpert jetzt beim Nachgucken der Spiele für 2025. Mhm. Deswegen gut, dass du es nochmal in Erinnerung rufst, weil da bin ich sehr interessiert dran, wie dann am Ende auch die Balance ist zwischen dem tatsächlichen cozy Gameplay und was auch immer dann noch mehr dahinter stecken mag.
Ich finde auch das so durchaus relevant, also warum ich glaube, diese Hintergrundgeschichte für mich das dann nochmal angehoben hat, war, dass ich die Prämisse halt, und das haben wir auch damals gesagt, als wir es gesehen haben, super spannend finde, beim drüber nachdenken aber auch mir irgendwann so, zumindest als Gedanken kam, es ist halt auch ein bisschen, ja okay, der Macher von Beginner's Guide macht ein Cozy Game und dann ist es natürlich, haha, da steckt aber mehr hinter als ein Cozy Game, also es wirkt auch so ein bisschen durchvermarktet, weißt du? Als ob da jemand sich gedacht hat, so, okay, was könnte das nächste Spiel vom Beginner's Guide machen sein? Und dann wäre es genau das. Und es wirkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, berechnend, habe ich das Gefühl. Und das Wissen, dass es halt genau das nicht ist, dass er sich nicht gedacht hat, okay, was für ein Genre nehme ich mir jetzt und untergrabe das, ja, weil ich halt der bin, der das macht, sondern dass es wirklich etwas, was natürlich entstanden ist und was wieder ein Ausdruck seiner wirklich inneren Emotion ist, das hebt das für mich so nochmal auf eine andere Ebene. Und dann kommt ja dazu auch noch, ich bin großer Fan dieses Genres, wenn es denn mich dann auch packen kann, das heißt, das Erledigen von Routineaufgaben, wenn es in einem richtigen Spiel mir präsentiert wird, dann saugt mich das gerne mal auf. Ich finde den Grafikstil auch ganz, ganz toll. Deswegen bin ganz, 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 ganz gespannt auf Wonder Stop. Ich habe es gerade schon gesagt, am 11. März erscheint es und zwar für PlayStation 5 und für den PC.
Sehr gut. Ich habe ein Spiel, das ist, glaube ich, auch bei vielen Leuten nicht auf der Liste drauf, aus unterschiedlichen Gründen. Das auch schon mal erschienen ist. Also es ist jetzt nicht ein komplett neues Spiel, aber ich bin da trotzdem gespannt drauf aus. Ich glaube, so wie du weißt, was es ist, weißt du auch, warum ich da gespannt drauf bin. Denn es hat noch keinen richtigen Release-Termin. Es soll 2025 erscheinen für die Switch, für die PlayStation 4, für die PlayStation 5, für die Xbox One und die Xbox Series X und S. Und ich kann es nicht abwarten, die Platin-Trophäe in diesem Spiel mir zu erarbeiten. Ich rede natürlich von Glover. Glover bekommt 2025 ein Re-Release auf den aktuellen Konsolen. Robin zeigt mir gerade beide Mittelfinger in der Kamera.
Du Bastard.
Und das ist aufregend, Robin, das ist aufregend. Endlich wieder Glover bei Hooked oder Time to 3. Ihr kommt da nicht drum rum. Es gibt ja auch noch die Beta von Teil 2, die müssen wir ja auch noch spielen. Und das wird, also das ist mein Vorhaben für 2025, mein guter Vorsatz ist mehr Glover bei Hooked und Time to 3. Und das möchte ich, diese Absicht möchte ich hiermit quasi in die Öffentlichkeit bringen.
Ich war so gespannt, ich dachte, sagt er jetzt Donkey Kong Country Returns HD, sagt er eine der 44 Virtua Fighter-Versionen, die da von dem gleichen Spiel es gibt. Nein, das war natürlich Glover. Ich habe das auch in der Liste gesehen, die ich mir angeguckt habe, mhm. und hab mir so ein inneres Ausrufezeichen ging mir hoch, so ein Metal Gear Solid Ausrufezeichen. Aber mhm. Weil ich auch ich bin, habe ich es direkt wieder vergessen. Deswegen konntest du mich jetzt doch wieder damit überraschen. Das nice. War das zweite Mal. Ich habe jetzt innerhalb weniger Stunden zweimal diese böse Glover-Überraschung gehabt. Das reicht für dieses Jahr.
Ich bin einfach gespannt, auf was für einen Wertungsschnitt dieses Spiel kommt, wenn es dann nochmal
mal. Das ist, oh Mann, ey, da wirklich. Es gibt so viele, also wenn das eine bessere Wertungsschnitt als Slitherhead bekommt, dann werde ich wirklich zum Joker. Und das wird's. Ich bin mir ganz sicher, das wird's.
Ja. So, ich mache einfach mal direkt weiter mit noch einem richtigen Titel, weil mhm. du hast ihn gerade schon genannt. Virtua Fighter 6 ist ein gutes Stichwort, Robin. Es heißt ja gar nicht Virtua Fighter 6. Wir wissen ja noch gar nicht, wie es heißt. Es heißt einfach nur Virtua Fighter. Aber das ist tatsächlich in den ganz oberen Plätzen meiner Most Wanted Spiele 2025, weil ich da unglaublich gespannt drauf bin. Wir haben jetzt nicht Gameplay gesehen, sondern eher so Konzept-Footage auf dem Nvidia-Event, wo sie die letzten Grafikkarten vorgestellt haben. Das sieht hervorragend aus. Das ist eine Animationsfolge, die so im Spiel wahrscheinlich nicht stattfinden wird, aber es soll ja so ein bisschen das Ziel darstellen. Und da sieht man aber zumindest, wie geerdet es ist. Da ist noch nichts von Special Meters zu sehen oder sonst irgendwie. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und vor allem wirkt es so, als ob sie ein bisschen inszenieren. Also als ob wirklich eventuell auch ein größerer Singleplayer-Modus dazu kommt. Und es ist ja Ryoga Gotoku. Das heißt, es sind die Yakuza-Macher. Und wenn wir sowas auch nur ansatzweise kriegen wie eine Yakuza-Kampagne mit einem Virtua Fighter-Kampfsystem oder irgendwas so in die Richtung, das ist quasi die Ursprungsvision von Shenmue gewesen. Shenmue war ja mal Virtua Fighter als RPG und wurde dann doch sein eigenes Ding. Und sowas dann hier zu kriegen, da gibt es, glaube ich, auch noch richtig viel Möglichkeit zur Innovation, weil wenige Fighting-Games wirklich brillieren mit ihren Singleplayer-Modi. Und Street Fighter 6 hatte ja den World-Tour-Modus und der hat mir auch Spaß gemacht. Aber der wird sehr grindy. Und samey auch teilweise. Und der hat ein paar coole Ideen, auch mit Minispielen und sowas, aber ist dann doch nicht so ganz das Optimale gewesen, was ich mir gerne gewünscht hätte von einem Fighting Game Singleplayer-Modus. Und das könnte ich mir vorstellen, aber auch, dass sie halt Rollback jetzt testen in Virtua Fighter 5 Revo und das dann mit Sicherheit auch in Teil 6 mit reinkommen wird, dass wir mal ein gutes Online-Play haben bei einem Virtua Fighter, das wäre toll. Da freue ich mich einfach nur total drauf. Ich bin total gespannt, was Ryoga Gotoku da draus machen. Ist bei mir ganz oben auf der Liste. Ich weiß aber gar nicht so hundertprozentig, ob es dieses Jahr überhaupt rauskommt.
Ich würde mich freuen, wenn da irgendwie jemand Automaten starten kann. Da kann man dann Like a Dragon Infinite Wealth
Das wäre so ein guter Gag. Die Yakuza PS2-Version oder sowas, weißt du?
Ja, oh mein Gott, das wäre wirklich cool. Oder hier ist die eine Version, wie wir die Wii U HD-Ports spielen können, weißt du? Oh, weiß ich nicht, hab da irgendwie eine Auto-Translation reingehauen mit ChatGPT und dann ist fein. Ryoga Gokutsu ist da auch einfach ein spannendes Studio für, weil der Yakuza-Vergleich dann natürlich sich aufdrängt, aber sie haben ja auch die Super Monkey Ball Spiele gemacht, die aktuellen, die haben jetzt nicht unbedingt sofort den inszenatorischen, die Ausführlichkeit, sage ich einfach mal, oder die Herangehensweise eines Yakuzas. Fände ich auch sehr, sehr spannend, wo wir da, also ob man bei einem komplett neuen Virtua Fighter Game merkt, von welchem Studio es kommt, weil beim Super Monkey Ball merke ich jetzt nicht, dass es das Yakuza-Studio ist. Da gibt es jetzt wenig, wo sich da durchzieht, wo ich sage, aha, dadurch kann ich das identifizieren. Und die anderen Virtua Fighter-Spiele, die sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, waren ja immer die Fünfer-Erweiterung. Deswegen, da gucke ich jetzt nicht drauf. Das basiert ja immer auf was anderem. Yep. Deswegen wäre ich da auch sehr, sehr interessiert, dass so ein wirkliches realistische Grafik, große 3D-Menschen, die die Umgebung bewegen und kämpfen, ist das dann merkbar, dass das von den Yakuza-Leuten kommt. Und vielleicht die erweiterte Frage, das weiß ich gar nicht, kommt es überhaupt von den Yakuza-Leuten? Haben die feste Teams? Und das sind jetzt andere Leute komplett. Ich habe da leider gar keine Ahnung, wie das bei Ryoga Gokuto ist und ob sie das offen kommunizieren. Das weiß ich nicht.
Ja, ich meine, bei der Direct hat sich der Chefentwickler vorgestellt. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, was die Credits vorher waren, aber die Ambition ist halt extrem hoch. Also sie haben da ja, also sie spucken große Töne Deswegen bin ich da halt sehr interessiert dran, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es dieses Jahr rauskommt. Aber vielleicht kriegen wir eine Beta.
Ja, dadurch, dass sie ja immer, das ist ja auch ganz ungewöhnlich, ne, dass hier wie diese Footage sehen und die sagen, das ist kein Gameplay, das ist halt einfach
ja, vor allem
ein Video, das wir gemacht haben.
Nach dem Ursprungsreveal, wo man am Ende kurz Gameplay sieht, aber abgefilmt nur und der Rest ist ja einfach so vorinszenierte In-Engine-Footage. Danach nochmal so ein Video zu zeigen von Konzeptvideo, wie es mal aussehen soll, finde ich ganz komisch.
Aber es kann es denn sein, dass das Gameplay, was man da gesehen hat im ersten Video, einfach auch genau das hier, wie das hier war, dass
es
halt ein echtes Gameplay war?
Es sieht deutlich mehr nach tatsächlichem Gameplay aus, was wir in dem ersten Trailer gesehen haben.
Dann ist da der Kontext wahrscheinlich einfach. Es war halt auf der Nvidia Konferenz, deswegen sollte es um die Grafik gehen. Was dann auch komisch ist, weil es jetzt trotzdem kein also haut dich jetzt nicht mit der Grafik völlig um. Oh, schön, dass sie übrigens Nvidia gesagt haben. Auf der CES haben sie nämlich konstant Nvidia gesagt. Und das ist, hat sich mein Gehirn gebrannt.
Nvidia.
Ja, der CES-Chef und ich glaube auch der Chef von Nvidia selbst, die sagen die ganze Zeit Nvidia. Als ob das Teil des Wortes ist und nicht ein Buchstabe, der vor Nvidia steht.
Nvidia?
Nvidia. Hat der CES-Chef die ganze Zeit gesagt.
Nee, das lehne ich ab. Das lehne ich
auch. Mag ich auch überhaupt nicht. vielleicht erwähnenswert zumindest, wenn wir gerade eh hier sind, dass ja auch Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii rauskommt. Und das ist ja wirklich schon in einem knappen Monat soweit. Und ist auf jeden Fall auch in meiner Liste weiter oben, weil ich glaube, das kann für mich Infinite Wealth so ein bisschen, also nicht Redeem, weil das Spiel Infinite Wealth mag ich dadurch nicht lieber, aber es kann so ein bisschen das Setting auf eine Art und Weise nutzen, dass es das Setting redeemt für mich, weil ich habe sehr viel mehr Bock darauf, das hier zu spielen jetzt.
Ja, same, aber ich bin trotzdem vorsichtig. Also irgendwie, da haben mich die letzten Like a Dragons dann irgendwie abgeschreckt, dass ich so ein bisschen vorsichtiger geworden bin, aber grundsätzlich stimme ich dazu.
Wie war es denn bei Ishin oder Man Erased His Name und so etwas, hattest du die gespielt oder Lost Judgment oder so?
Na, Man Who Erased His Name habe ich nur den Anfang gespielt, um zu Daytona zu kommen und die Lost Judgment habe ich gar nicht gespielt.
Okay, weil dann ist das ja schon wahrscheinlich ein bisschen her, dass du das letzte Mal einen Echtzeit-Yakuza gespielt hast.
Das letzte Echtzeit war Yakuza auf der PlayStation 2, das allererste, das habe ich nicht gespielt. Das war im vorletzten Jahr oder nee, ich glaube nicht, dass es im letzten Jahr war. Es war, glaube ich, im vorletzten Jahr. Nee, es war im letzten Jahr. Ich glaube, Anfang letztes Jahres oder so. Also auf jeden Fall ist es nicht so lange her. Und genau, Ishin war dann noch.
Ishin.
Aber das habe ich nicht durchgespielt.
Weil da bin ich, das ist so einer der Kernpunkte. Ich glaube, also da die das mit Infinite Wealth auch nicht so richtig gut hinbekommen haben, bin ich da jetzt auch schon, dass ich glaube, ich freue mich jetzt mehr auf die Echtzeitkampfsysteme. Spiele, denn die müssen, da ist mein Anspruch, glaube ich, einfach geringer. Ich höre immer wieder auch Leute sehr ausführlich diese Echtzeitkampfsysteme kritisieren von unterschiedlichen Spielen und ja, deswegen ist dieses eine 3D-Yakuza so viel schlechter als das, was davor kam, weil sie hier das Kampfsystem so gemacht haben und für mich ist immer, ich drücke bei allen die Viereck-Taste und dann die Dreieck-Taste am Ende der Combo. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und das macht mir immer gleich viel Spaß und wenn ich dann noch Majima als Pirat spielen kann und ja, in der letzten Direct haben sie diverse Schiffskampfsachen gezeigt, die richtig cool aussahen, wie ich fand, die so ein bisschen den die Stelle an der Haut kratzen können, die offen geblieben ist durch Skull and Bones. Das war eine tolle Metapher, da freue ich mich. Das ist gut gemacht, Robin. deswegen freue ich mich da drauf und definitiv, glaube ich, nicht für dieses Jahr, aber ebenfalls natürlich im Kopf dann auch das dritte Projekt, Project Century, das aber noch sehr vielen Fragezeichen besteht. Ich verstehe mir noch nicht ganz, was das ist und warum das so aussieht. Und
aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bei den Kampfsystemen habe ich das Gefühl, dass die immer also die sind ein bisschen überzweckmäßig, habe ich das Gefühl, die Like a Dragon Kampfsysteme, weil da, wo sie für mich nie so richtig funktioniert haben, wo es irgendwie bisher nie so richtig geklickt hat, sind Bosskämpfe, weil ich fand die immer irgendwie anstrengend. Die sind super geil inszeniert, aber dieser reine Kampf gegen Bosse, wie auch geblockt wird und wie du da dann durch musst und sowas, da hat es noch nie so 100% gezündet bei mir.
Da bin ich eigentlich ganz, ganz bei dir tatsächlich.
Aber Leute auf der Straße verkloppen ist immer geil.
Ja, genau. Ein langweiliges JRPG-Kampfsystem ist für mich, glaube ich, deutlich frustrierender oder wird schneller langweilig, ist, glaube ich, das bessere Wort, als ein langweiliges 3D-Action-Kampfsystem.
Weil es halt so viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Exakt. Es ist weniger spektakulär, aber dauert länger, um alles zu machen. Und ich habe das Gefühl, Ja, wenn, ne, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht aus Future machen. Aber ja, man kann die Gegner schneller totkloppen und dann vorbeirennen und das mag ich. Apropos Gegner schnell totkloppen und vorbeirennen, ebenfalls im März erscheint The First Berserker Kazan und ich habe da große Erwartungen dran. Also wirklich, ich freue mich da wirklich drauf, denn das sieht aus wie die Art von PlayStation 3 Xbox 360, Character-Action-Game mit RPG-Elementen, wie ein Spiel dieser Art, die ich immer auf irgendeiner Ebene wertschätzen kann. Ich kann sie sehr wertschätzen, wenn es einfach hervorragende Action-Spiele sind. Ja, dann sowieso, dann bin ich ganz doll überrascht und finde das toll, dass ich hier einfach ein hervorragendes Action-Spiel gespielt habe. Und wenn es ein solides Action-Spiel ist, das einfach sich toll inszeniert oder vielleicht einfach tolle Sprachausgabe hat oder einfach mir diese seltsame Dungeon and Fighter, wie heißt die Welt, lieber Tom?
Dungeon and Fighter, ja.
Dungeon and Fighter, ja. Was mir diese Welt irgendwie näher bringt, die Bescheuerte. Es hat ganz, ganz viele Ebenen, auf denen es mich am Ende unterhalten könnte, die sich gegenseitig auch immer mal wieder ausschließen, sodass ich, egal ob es A oder B ist, weiß ich werde da unterhalten. Der einzige Weg, wie ich, glaube ich, da enttäuscht rausgehe, ist, wenn es so ein Spiel ist, was 20 Stunden zu lang ist und wo ich backtracken muss und was dann langweilig wird. Das ist immer die Gefahr. Aber ausgehend von diesen Marketingmaterialien und von den Videos bleibe ich optimistisch, dass es das nicht ist.
Geht mir eigentlich ganz genauso. Ich habe auch das Gefühl, wenn das Pacing verhunzt wird, das ist das, was so ein Spiel sehr schnell killen kann. Aber die Gameplay-Szenen und die Trailer, die wir bisher gesehen haben, sehen eigentlich ganz cool aus, wenn es sich dann noch gut anfühlt, ne? Wenn es dann noch ein bisschen Umf hat und vor allem, und da vielleicht noch am ehesten die Zweifel, wenn es auch ein bisschen inszenieren kann und möglichst dumm wird. Es muss einfach möglichst dumm werden, möglichst überdreht oder sich selbst viel zu ernst nehmend oder sowas, irgendwie sowas.
Es ist das Strangers of Paradise dieses Jahres.
Ja, genau.
Und das war ja genau das gleiche Problem für mich. So, das war ja das, wo ich sage, das war zwar immer wieder dumm, aber es war halt für die längste Zeit ein bisschen langweilig, Strangers of Paradise, fand ich, dass eben da das Pacing das Problem war. Und das sehe ich hier die Gefahr. Aber ich finde, es sieht doch echt einfach echt gut aus. Also, wenn ich das Kampfsystem mir angucke und wenn ich mir Gameplay angucke, dann denke ich mir einfach, mehr als ich das bei Strangers of Paradise gedacht habe, ich glaube, das kann richtig spaßig werden. Und der Entwickler heißt Niepel, was ein toller Name ist für ein Entwicklerteam. Niepel, wie People,
ja,
nur mit
N. Das sind die Dungeon Fighter-Leute, glaube ich.
Ich bin da optimistisch. Ich hoffe, das wird toll. Erscheint am 27. März, um genau zu sein, für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Tatsächlich auch Vollpreis, 60 € bzw. 70 in der Deluxe Edition auf dem PC. Das hat eine, bewirbt sich auch mit RPG-Elementen, sollte ich vielleicht dazu sagen. Habe ich auch am Anfang schon dazu gesagt. Und was das dann heißt, ich hoffe, das heißt dann eben nicht, wir rasten völlig mit unserem Diablo-Loot Neo-mäßig aus. Es gibt diverse Fallstricke, Tom, in die wir noch tappen könnten.
Auf jeden Fall.
Aber wenn ich mich nicht mehr auf ein Spiel wie First Berserker Kazan freuen kann, dann kann ich auch diesen Job aufhören, glaube ich. Deswegen steht das hier in dieser Liste.
Genau, man muss sich auch mal auf eine 7 von 10 freuen dürfen.
Und wie? Also ich finde, mehr als alles andere. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn es eine 6 von 10 ist für andere Leute.
Oh,
ne?
Ja.
Die Slitherhead 6 von 10 ist das beste Spiel, was die Industrie bringen kann, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach.
Ja, deswegen ja, Glabber.
Na! Ah! Da werde ich zu fucking Waluigi. Aufs Kind von dem Geräusch. Tom, ich gebe den Ball ab.
Ja, ich mach's mir jetzt mal. Also, es gibt halt ein großes Fragezeichen in diesem Jahr und das ist Nintendo, weil die Switch rauskommen soll. Mhm. Dieses Mal wirklich. Jetzt erst recht. Und das ist natürlich, also für mich als jemand, der Mario liebt, der Metroid total toll findet, der ganz viele dieser Franchises atmet, ist das sehr aufregend. Ich finde die Konsole selbst gar nicht aufregend. Haben wir ja im letzten Podcast auch einmal ganz kurz angerissen, wie unspannend dieser ganze Reveal-Zirkus-Leak-Kram ist, der rauskommt, wo immer gesagt wird, hier ist das Motherboard und hier haben wir die Shell 3D gedruckt und es ist alles einfach nur eine Switch. Aber
dann in größer. Man muss sagen, in größer. Das ist ja, noch eine trotzdem, gefährliche Einschätzung. Das ja, glaube ich, auch manche Leute sagen werden, hoch. Nee, deswegen finde ich es ja wichtig zu sagen.
Ja.
Weil ich, also auch, ich rede auch mit Lucy drüber und die hat ja die Switch Lite. Und fragt dann auch schon, okay, wann kommt dann die Switch 2 Lite? Und das ist schon eine relevante Frage.
Ich finde auch die Switch Lite als Handheld-Gerät deutlich angenehmer als die Switch oder die Switch OLED. Weil die ist schon nicht klein. Und wenn ich mir dann auch, ich weiß, dass das Steam Deck und diese ganzen Handheld-Geräte, die ja auch rausgekommen sind in den letzten Jahren, gibt es ja von ganz vielen verschiedenen Firmen, die werden ja auch gerne mal größer. Und dich stört das ja zum Beispiel auch nicht, oder? Du magst ja dein Steam Deck voll gern.
Es hat mich gestört, es ist ein Gewöhnungsprozess echt. Und das habe ich jetzt auch nochmal bei Lucy gemerkt, weil wie gesagt, Lucy war schon die normale Switch eigentlich zu groß, ist dann zu Light gegriffen. Und das Steam Deck war für sie deswegen eher ein Witz, ein lustiger am Anfang. aber die hat da die letzten Wochen wirklich, wirklich auch viel dediziert mit dem Steam Deck gespielt und ich habe da genau die gleiche Erfahrung gemacht wie ich, dass man sich da echt gut dran gewöhnt und mittlerweile ist das Steam Deck eines meiner, ich glaube, Lieblings-Hardware-Geräte ever. Und deswegen bin ich da auch bei der Switch 2 komplett so fein mit, weil das wird sowieso leichter als das Steam Deck. Und ich habe mich mit meinen kleinen Mini-Händchen auch an das Steam Deck gewöhnt. Deswegen, das ist für mich fein. Aber ich sehe das total, dass die Leute, die nach Handhelds suchen und da einfach ein bisschen ermüdet von sind, weil halt die PlayStation Vita und PlayStation Portable und Co-Größen einfach ausgestorben sind.
Genau, ich habe es halt gemerkt, als ich bei meinen letzten Reisen irgendwie zu meiner Mutter gefahren oder so und dann nicht die Switch mitgenommen, sondern mein Analog Pocket. Und das hat wirklich ein Pocket. Ne? Das ist ein ganz kleines Gerät, das kann ich total easy überall verstauen und rausnehmen. Und da habe ich nochmal wertschätzen gelernt, wie diese ursprünglichen Gameboy-Größen eigentlich mal wirklich angenehm waren. Und das sind natürlich aber auch Spiele gewesen, die haben ja nicht mehr Platz gebraucht. Ne? Du kannst ja nicht moderne Spiele oder zumindest diese Art von Spiele, die auch auf der Switch laufen, auf so einem kleinen Bildschirm darstellen. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber die Switch Lite fand ich schon echt, ist eine sehr angenehme Größe. Maxi hat ja auch so einen Teil und ich finde, die liegt gut in der Hand, die sieht gut aus. Und das mag ich eigentlich ganz gern und das wird es ja auch geben. Also ich habe da wenig Zweifel dran, dass wenn das gleiche Konzept ist, ohne große Änderungen, dass wir auch wieder eine Lite kriegen werden oder irgendwelche anderen Upgrades in den kommenden Jahren. Aber vor allem, die Hardware steht so ein bisschen außen vor. Das ist gar nicht so das, wo ich jetzt denke, das wird so aufregend, weil es wird ja wahrscheinlich einfach eine stärkere Switch. Aber ich freue mich halt unglaublich auf die Spiele, weil es ja ein 3D-Mario geben wird mit Sicherheit, weil wir halt Metroid Prime 4 bekommen, das im ersten Trailer nicht so Bäume ausreißend krass aussah in dem, was sie gezeigt haben. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Und vor allem freue ich mich auf die Spiele, von denen wir noch nichts wissen. Weil Nintendo jetzt so lange das in der Hinterhand hatten. Ich glaube, die haben die nächsten 4 Jahre einfach schon fertig entwickelt, ihre Spiele. Ja, also das muss doch auch alles schon fertig sein.
Ich glaube, du hast recht. Ja, und da ist auch so spannend. Und bei allen anderen, nicht bei allen, aber bei den meisten anderen Publishern und Entwicklern würden wir uns Sorgen machen, weil wir so denken, warum haben wir denn noch nichts davon gehört? Denn du würdest halt normalerweise alle Leaks zumindest schon haben. Und bei Nintendo ist es doch völlig normal, dass wir noch kein einziges Wort zum Mario-Spiel gehört haben. Obwohl das wahrscheinlich seit 3 Jahren in der Verpackung fertig mit der Switch 2-Logo drauf liegt, in den Läden, übertrieben gesagt. Aber das mag ich daran auch sehr. Bei mir ist es konkret, das 3D-Mario-Spiel zu sehen. Ich weiß, ob es dieses Jahr rauskommt, ist eine andere Frage. Und ich glaube tatsächlich, das ist einfach eine Marketingfrage für Nintendo. Ich bin mir ganz sicher, sie könnten das neue 3D-Mario dieses Jahr rausbringen, wenn sie wollten. Aber ob sie es auch machen wollen, sieht man dann. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, im Zuge dieser Diskussion auch das halt Pokémon. Wir wissen ja von Pokémon Legends ZSA, hervorragender Name, dass für die Switch 1 bereits angekündigt wurde, was aber ja natürlich auch für die Switch 2 dann erscheinen wird. Also, Nintendo, ich weiß nicht, ob ich natürlich sagen sollte. Vielleicht ist es einfach rückwärtskompatibel verfügbar, müssen wir mal gucken. Also wir hatten jetzt ein Jahr ohne Pokémon-Spiel. Das ist ja schon mal, war ja schon mal was Besonderes, lieber Tom.
Ja, zumindest ohne wegen Trading Card Ding.
Genau, also ohne traditionelles 3D-Pokémon-Spiel. Und ich bin da jetzt wieder mal bereit, mir die Clownschuhe anzuziehen und zu sagen, hey, vielleicht macht Game Freak es ja dieses Jahr und Nintendo und die Pokémon Company und machen irgendwie den Schritt, den ich mir erhoffe. Jetzt bei Pokémon Legends bin ich direkt schon skeptisch, weil es ja auf der Switch 1 aller Voraussicht nach auch erscheinen soll und deswegen jetzt kein Riesenschritt sein kann, aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist die Switch 2-Version ja was richtig technisch Solides und Tolles. Und vor allen Dingen blicke ich da sehr neugierig auf die nächste große Edition von Pokémon. Ja. Also der Nachfolger zu Scarlet und was war's? Violet? Ja.
Karmesin und Purpur.
Um zu sehen, hey, ne, vielleicht kriegen sie es dann jetzt ja hin. Weil immer noch so, das Konzept ist solide. Also, du könntest was mit einem 3D-Open-World-Pokémon-Spiel machen, ist die vage Vermutung.
Ja, also ich finde es sehr, auf jeden Fall schon mal irgendwo beruhigend, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen haben fürs nächste Spiel. Dass das nicht direkt auch im letzten Jahr rausgekommen ist und hoffentlich dann eine stärkere Polishing-Phase hat und vielleicht auch mehr Tech-Support von anderen Nintendo-Studios. Das ist zumindest die Hoffnung, weil Spaß gemacht haben mir die Spiele ja immer noch. Also gerade Legends fand ich ja auch echt cool mit diesem, dass du rumläufst und so eine Echtzeit-Komponente hast mit deinem Trainer im Kampf. Dass sie da immer noch also durchaus auch Sachen versucht haben, aber gerade Karmesin und Purpur litten ja extrem an einer miserablen Technik. Und das nochmal fände ich sehr, sehr bedauerlich. Vor allem, wenn wir es dann auf einer stärkeren Plattform nochmal haben. Und ich hoffe, dass das der Vergangenheit angehört. Aber ich stimme grundsätzlich zu. Ich freue mich total auf ein neues Pokémon. Also ich bin da immer ganz Ohr. Aber vor allem auch, denke ich mir, die Switch 2, wir sind halt momentan in dieser Phase, wo alle anderen Sachen auch noch möglich sind. Ne? F-Zero ist eine ernsthafte Möglichkeit. Eine neue Smash ist eine Möglichkeit. One-Two-Switch, Robin. Was wird das One-Two-Switch der Nintendo Switch 2?
Das ist die spannendste Frage.
Ne, dieses, okay, was wird
One-Two-Switch hier One-Two-Switch 2?
Es gibt ja ein anderes One-Two-Switch bereits.
Aber das heißt ja anders. Das haben sie absichtlich anders genannt, damit sie noch One-Two-Switch 2 machen können.
Und vor allem eine Frage, die ich mir stelle, kriegen wir endlich nach über freaking 10 Jahren ein neues Mario Kart? Weil Mario Kart 8 ist von 2014 und wurde seitdem geupdatet und geupdatet und geupdatet für die Switch und verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist unfassbar, was für eine Attachment Rate Mario Kart 8 bei der Switch hat. Nicht mal seiner ursprünglichen Plattform. Und ich würde so gerne mal ein neues Mario Kart sehen, wo sie vielleicht noch mal so ein paar Sachen probieren, wie sie damals bei Double Dash probiert haben, einfach ein paar neue Mechaniken einzubauen, die nicht einfach nur so ein optischer Flair sind, wie diese Anti-Grav-Strecken bei Mario Kart 8. Die ja cool sind, ne? Mario Kart 8 hat super Strecken, aber da wäre ich sehr gespannt drauf zu sehen, was sie damit machen und vielleicht auch noch mal mehr das Charakterroster aufbrechen. Das haben sie ja in Teil 8 auch schon gemacht und ich glaube, das könnte man theoretisch komplett aufbrechen zu einer Art von Nintendo Kart, dass du da auch die Smash Leute theoretisch mit reinholst, die vielleicht auch eigene Fähigkeiten haben, ne? Das war auch so ein Ding in Double Dash. Da hatten die einzelnen Charaktere eigene Power-Ups, die nur sie hatten. Und das ist halt cool, das gibt so ein bisschen Flavor und davon würde ich gerne mehr sehen.
Ich glaube, das nächste Mario Kart, also das kommt auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, weil ich weiß ja, zum Glück ist es nicht so, dass die gesamte Videospielindustrie jetzt quasi aufhört, weiter Spiele zu entwickeln, sobald sich eins gut verkauft. Ne? Also das ist natürlich ein Grund. Also wir haben jetzt kein neues Mario Kart bekommen bisher, weil Mario Kart sich so gut verkauft hat. Aber deswegen werden sie jetzt nicht aufhören, auch ein neues Mario Kart zu machen. Genauso wie ja GTA 6 entwickelt wird, obwohl GTA 5 immer noch jedes Jahr in der Top 3 der bestverkauften Spiele ist. Ich glaube, das ist halt voll die Chance, einfach von Anfang an das zu machen, wozu sich dann Mario Kart 8 entwickelt hat. Nämlich es ist quasi so eine Plattform, aber halt Nintendo macht so ein Konzept. Ne, wenn jetzt ein anderer Entwickler oder ein Publisher sagen würde, unser neues Spiel ist so eine Plattform, dann denke ich mir so, oh Gott, oh nein. Das heißt, das kommt raus, hat ein Zehntel des Inhalts, der 10-mal so viel kostet mit DLC und dann kommen wir über die nächsten 6 Jahre dahin, wo ein anderes Spiel zum Launch war. Das ist ja das, was das normalerweise heißt. Ich glaube aber, Nintendo macht das so nicht, sondern ich glaube, das wäre dann halt die Chance du hast ja Smash Bros. Schon gesagt, und ich glaube halt, ein Mario Kart Ultimate quasi zu machen. Das jetzt aber dann nicht nur daraus besteht, hier sind alle Charaktere, weil das sind jetzt nicht so viele bei einem Mario Kart, das kannst du recht einfach machen, sondern halt das zu machen, was du sagst, eben generell weiter ins Nintendo-Land zu gehen, andere Franchises mit einzubeziehen, ja, und da
auch
halt
als Strecken,
auch als Strecken, ganz genau, und da dann halt von Anfang an zu sagen, wie bei Smash Brothers, und das wird jetzt supported, eben nicht wie ein Live-Service-Game mit Mikrotransaktionen, den ganzen Kram, sondern hier sind die neuen Charaktere, die Packs, und das haben sie ja mit Mario Kart jetzt auch schon mit den Strecken so gemacht. Hier ist Mario Kart 9 und das ist quasi von Anfang an klar, und ich glaube, das sollte auch von Anfang an klar sein, das wird das einzige Mario Kart sein auf dieser Konsole. Ich glaube, das ist zumindest die Prämisse und das Vorhaben von Nintendo, aber ich glaube nicht, dass das was Schlimmes ist. Ich glaube, das hat Smash Bros. Ultimate gezeigt, was super cooles sein.
Das
Denn
war
Smash Bros.
Ja,
Ultimate hat uns über Jahre begleitet und hat uns immer gefreut, wenn wir das mit neuen Charakteren hatten.
Und das ist ja auch eigentlich der Standard, dass du ein Mario Kart pro Plattform hast und ein
Smash. Stimmt eigentlich, du hast völlig recht. Hab ich gar nicht bedacht.
Aber die Plattformen sind halt so viel weiter voneinander entfernt als früher. Deswegen sind diese Abstände so hoch. Und bei Mario Kart war es halt so, dass die Switch kein eigenes Mario Kart hat. Hat sie einfach nicht. Weil Mario Kart 8 ist ein Wii U-Spiel. Und das ist halt so das Ding, wo ich denke, dass man da schon noch ein bisschen was machen könnte. Weil wie die F-Zero-Strecke ist super cool und die Animal Crossing-Strecke ist super cool. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, noch eine Splatoon-Strecke zu haben oder sowas. Mhm. Oder auch mal Franchises von außerhalb, irgendwie eine Castlevania-Strecke oder sowas. Da kannst du so viel
Und Charaktere, das fände ich, ein paar Voice-Lines von denen, die sie dann sagen. Das
könnte so cool sein.
Der Master Chief, der dann ja auf der Switch selbst auftaucht. Hey, wenn wir Master Chief Collection auf der Switch haben, können wir auch Master Chief Mario Kart haben.
Master Chief Karting. Ja, und das bei Smash denke ich mir halt auch, dass du, da könntest du jetzt nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt Ultimate nochmal, sondern ich glaube, du bräuchtest irgendeine Form von Twist und eine Art von Reset, damit du dieses Konzept vielleicht nochmal neu denkst oder zumindest irgendwie was findest, wo du halt nicht jetzt sagen musst, ja, okay, weil nochmal dieses Roster zu bringen und dann darauf aufzubauen, geht, glaube ich, einfach nicht. Also
ich glaube, das geht.
Lizenztechnisch, meinst du?
Ich glaube, das geht, Tom. Also ich glaube, das ist, du hast halt echt ein Problem, wie du sagst, du müsstest einen kompletten Reboot machen, weil quantitativ kannst du nicht mithalten. Das heißt, du musst irgendwie auf der spielerischen Ebene was machen. Und wenn du einfach nur normale Smash Bros. Machst, was dann einfach nur ein Zehntel Charaktere hat und ein bisschen anders ist mit ein bisschen neuen Features, ich glaube, das kann nur enttäuschen im Endeffekt. Ich glaube, zu sagen, was man mit Mario Kart gemacht hat, hier ist Smash Bros. 8 Ultimate Deluxe, nenn's bitte nicht so, aber wir nehmen uns das wieder, updaten das in der Präsentation und machen zwei neue Season Passes die nächsten zwei Jahre und packen dann noch mehr Charaktere rein. Das würde schon gehen. Ist natürlich auch wieder so, ja, Smash Bros. Ultimate war ja eigentlich. Nee, ist auch nicht so aufregend. Ich weiß aber nicht so ganz, was die Alternative ist, weil ich glaube, technisch groß reinballern bei Smash Bros. Ist jetzt nicht so richtig die Idee und die Intention, das Vorhaben und spielerisch. Was willst du da jetzt groß im Kern verändern, ohne dass du Smash Bros. Zu sehr veränderst? Also,
naja,
da
wäre
ich sehr gerne
halt
bei den Diskussionen dabei.
Da denke ich mir halt, von Nintendo erwarte ich halt auch Sachen, von denen ich noch nicht weiß, dass ich sie gerne haben möchte. Und denen traue ich das auch zu, in einem Spielprinzip wie Smash noch neue Impulse reinzubauen. Was genau die dann sind, keine Ahnung. Aber genau da hoffe ich ja dann überrascht zu werden. Ich brauche es jetzt aber auch nicht unbedingt. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn erstmal kein neues Smash kommt. Ich finde, da gibt es andere Franchises wie einen F-Zero, wo ich viel lieber eine neue Iteration von sehen würde. Oder auch ein Wario oder sowas, ne? Oder Waluigi. Gibt Waluigi endlich sein eigenes Spiel?
Year of Waluigi.
Und Year of nennt es lieber nicht so, das war bei der Wii U keine gute Idee.
Oh, das stimmt.
Ja, also das, aber das meine ich halt, diese Situation, in der wir gerade sind, finde ich halt so spannend. Wir wissen nicht genau, was es ist, wir wissen nicht genau, was alles kommt. Sie können richtig reinhauen. Es ist Nintendo, man sollte immer denken, okay, da kommt noch das Aber. Und ja, aber das finde ich einfach super spannend, dass wir in einem Jahr uns befinden von einem neuen Plattform-Release.
Absolut, absolut. Und dass das ja so zwischen den anderen Plattform-Releases genau ist, zeitlich. Dass wir da durch Nintendo so ein bisschen die Chance haben, dass wir nicht immer ein Jahrzehnt warten müssen, sondern so die kleineren Pausen bekommen. Dann mache ich mal weiter mit einem konkreten Titel als nächstes. Ebenfalls ein Spiel, was wirklich weit oben auf meiner Most Wanted-Liste ist, nämlich Clair Obscur Expedition 33. Da werden wir nächste Woche erfahren im Zuge der Microsoft Developers Direct, ein französisches JRPG mit einem hervorragend interessanten Setting von einer Welt, in der alle Leute ab einem bestimmten Alter sterben. Und hier ist es dann das Alter der 33-Jährigen, so war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und
verändert sich das nicht dann auch ab einem bestimmten Punkt, dieses Alter?
Ja, genau, es geht jedes Jahr irgendwie entweder hoch oder runter.
Ja, ja.
Und sie wollen das halt aufhalten, indem sie natürlich, wenn es ein JRPG-ähnliches Spiel ist, musst du natürlich Gott töten, der dafür verantwortlich ist. Wenn du am Ende nicht Gott tötest in Clair Obscur Expedition 33, bin ich wütend. Das technisch hervorragend aussieht, nutzt die Unreal Engine 5 und das sieht man auch. Sieht richtig, richtig toll aus und ist, finde ich, ein schöner Mix aus traditionellem runden Strategie-Kampfsystem und Echtzeitelementen, weil es also ich habe zuerst es mit Lost Odyssey halt verglichen, weil in Lost Odyssey du diesen Kreis hattest, der dann immer zuging und dann musstest du dieses Quicktime-Event beim Angriff gut timen, um besonders viel Schaden zu machen. Sie treiben das aber auf die Spitze, weil im Grunde jede Aktion, die du ausführst und die du menübasiert dann eben auswählst, wie klassisch es üblich ist in diesem Genre, gebunden ist an eine eigenes Quicktime-Event dieser Art, dass beim Verteidigen du auch Blocks und Parries und Dodges hast und du auch selber auswählen kannst, was du jetzt konkret machst. Ich glaube, das kann auch schnell nerven, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man auch viel mit Accessibility-Options aushelfen, dass man sich das so ein bisschen anpassen könnte. Ich persönlich finde das aber sau cool. Ich finde, das ist das, was ich mir eigentlich seit einem Jahrzehnt von einem Final Fantasy mehr erhoffe, dass die im AAA-Bereich mit diesem Genre was machen und so ein bisschen eine eigene Idee noch reinbringen. Auch in dem großen IGN-Preview, das ich mir nochmal durchgelesen hatte, wurde genau das gesagt. So, es wirkt wie das aktuelle Final Fantasy aus einer alternativen Zeitebene, in der diese Reihe eine andere Entwicklung durchgenommen hat, als sie das jetzt hat. Ich bin da nur positiv eingestellt. Ich habe da noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, oha, da weiß ich jetzt nicht, sondern ich freue mich da einfach nur drauf. Ich finde, das sieht richtig toll aus.
Ich sehe gerade, dass Ben Star einen der Charaktere da drin spricht. Ja. Das ist ja lustig.
Einer der Hauptcharaktere. Ist ein richtig cooler Cast.
Ja, ja, ja. Aber wegen Final Fantasy finde ich es nochmal speziell sehr, sehr, sehr ulkig.
Stimmt!
ich habe von dem Spiel jetzt noch nicht mehr so viel angeguckt, abgesehen von diesem ersten Ankündigungstrailer, deswegen ist das bei mir jetzt nicht groß im Hype-Level gestiegen oder so. Ich bin einfach nur interessiert, aber auch aus den Gründen, die du nennst, weil es halt mal so eine, ja, andere Interpretation des JRPG-Genres ist und ja scheinbar auch ein bisschen was vorhat. Also es sieht ja auch richtig gut aus. Es hat ja auch seinen Style und seine Technik und scheint da ein bisschen was vorzuhaben. Und das ist spannend. Das ist einfach nur spannend. Ja. Auch dieses Setting, ne, du siehst ja so ein paar dieser Bilder, ein Screenshot, den ich hier auf Steam sehe, ist halt so ein Bild von Paris mit einem total verzogenen Eiffelturm und alles sieht kaputt aus, aber jetzt nicht einfach nur wie in Gears of War oder so, sondern eher so ein bisschen fantastisch. Und das kann sehr spannend werden. Ich hoffe dann halt, dass sowas funktioniert wie emotionale Bindung an die Charaktere. Ist es eine Story, in die ich wirklich gut reinkomme? Wird es zu convoluted oder sowas? Ne? Da gibt es ja auch noch ganz viele Fallstricke, in die du fallen kannst. Aber grundsätzlich bin ich dem auch optimistisch gegenüber eingestellt. Aber einen Hype habe ich halt jetzt noch nicht.
Ich mag das sehr, was du gerade angesprochen hast, halt, dass so. Also es wirkt so europäisch, so westeuropäisch genau in seiner ganzen Präsentation. Das ist etwas, was nicht so viele Entwickler machen. Also natürlich US-amerikanisch und japanische Einflüsse sind allgegenwärtig in der Videospielindustrie. Auch osteuropäische Kultur und Einflüsse bekommt man ja mittlerweile sehr, sehr viel, weil es da sehr viele erfolgreiche, tolle Charaktere gibt. Und ich habe aber das Gefühl, dieses, das, was ich auch bei Cars 2 so toll fand, dass ich so das Gefühl hatte, boah, das ist ein richtig belgisches Spiel. Ich kann, also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber diese, wie die Charaktere reden, der Humor, das ist richtig belgisch. Und das gibt's nicht so oft, dass die EntwicklerInnen, die aus irgendwie dann auch Frankreich oder halt Belgien oder sonst oder aus Deutschland kommen, auch ihren kulturellen Hintergründe so ein bisschen einfließen lassen und nicht versuchen, US-amerikanische Medien zu imitieren. Ne? Das ist ja das, was Ubisoft immer macht zum Beispiel, mit Ausnahmen einzelner Studios und Spiele. Und hier habe ich halt auch so das Gefühl, Alter, ist das ein französisches Spiel. Ich starte beim Namen, ich gehe zum Setting, ich gucke auf die Trailer. Der neueste Trailer zu Clair Obscur heißt Baguette Trailer. Und der heißt so, ja, das ist der Reveal des französischen Casts. Und den haben sie einfach Baguette-Trailer genannt und lassen die Hauptcharaktere in so stereotyp französischen Outfits mit Baguettes auf am Rücken statt Schwertern herumrennen. Also auch richtig mit viel Humor. Das ist ein ernster Trailer mit dem Englisch, mit dem französischen Dub-Cast halt, aber aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, ja, dann lassen wir alle Leute mit so Hüten und gestreiften Shirts und Baguettes auf dem Rücken rumrennen. Und das finde ich toll. Ich finde das toll, dass man auch da mal die kulturellen Einflüsse merkt, auch wenn es mit Augenzwinkern ist. Und da freue ich mich deswegen auch sehr drauf.
Ja, wobei es jetzt für mich nicht so wirkt wie irgendwie in einem Beyond Good and Evil, wo ich so wirklich das Gefühl habe, oh ja, das ist that seems French. Sondern eher so ein bisschen multikultureller. Also, weil ich dann das Gefühl habe, diese japanischen und amerikanischen Einflüsse in der Inszenierung, im Kampf und sowas doch auch so ein bisschen raus zu sehen. Aber in den Designs ist es natürlich dann trotzdem mit drin. Und halt in diesen Sachen, die du gerade genannt hast, mit dem Baguette-Trailer.
Das ist so absurd.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und ich meine, es heißt Clair Obscur. sie versuchen auf jeden Fall nicht zu verstecken, woher sie kommen.
Ja, und was war, Clair Obscur war doch irgendwie eine Stilart in der Malerei. Was war das? Moment.
Oh ja, genau.
Es
das
ist
haben wir
ein,
damals
Gestalt,
schon mal
ja, ein Gestaltungsmittel der Grafik und Malerei, das sich durch starke Hell-Dunkel-Kontraste auszeichnete. Und das ist mal eine, also da wird schon gesagt so, wisst ihr, wo wir herkommen?
Oh, und Clair Obscur ist auch ein Saxophonquartett aus Berlin.
Oh, hell yeah. Meinst du, ha. Oh, da gibt's Klagen. Jan Schulte, Bunert und Co., bitte verklagt die armen Franzosen, ich freue mich auf das Spiel. Vielen Dank.
sehr schön, soll ich mal weitermachen?
Sehr gerne.
Mit einer Frage, Robin, glaubst du, Sands of Time kommt dieses Jahr raus?
Nee, ich glaube, das ist nächstes Jahr.
Ja?
Ich glaube, Ubisoft ist gerade so im Umbruch. Warte mal, also, wurde das nicht sogar angekündigt für 2026? Lass mich mal kurz gucken. Ich habe
das ein Jahr bekommen?
Ja. Ja. In diesem neuen Trailer, wo wir sagten, oh, wir sehen mehr, wo es dann nur die Kerze gab, die gezeigt hat. Das steht am Ende 2026.
Ah, okay, never mind.
Ich noch mal
nachgeguckt. Oh, das ist ja noch so lange hin.
Ja, sie haben es halt komplett neu nochmal entwickeln müssen. Aber das freut mich eher. Also, wenn es so Ubisoft da noch gibt und sie noch wieder entwickeln dürfen, dann freue ich mich darauf.
Dann lösche ich das jetzt erstmal aus meinem Gedächtnis, bis es zum nächsten Mal kommt. Dann ein kleines Spiel, wo ich auch nicht so richtig, also da bin ich gespannt drauf, ich weiß nicht, ob es gut wird, aber ich finde es total spannend, dass es existiert und es kommt auch schon nächste Woche im Early Access raus oder übernächste Woche, ist Tokyo Extreme Racer. Genki, der japanische Entwickler Genki, kehren zu ihrer Tokyo Extreme Racer Reihe zurück, die es schon mal gab. Shotoku Battle heißt die in Japan unter anderem. Und die ist wirklich unfassbar alt. Die gibt es seit den 90ern und es gab richtig viele Spiele davon, bis es irgendwann gar keine Spiele mehr davon gab, außer Mobile-Titel. Und Genki machen ja auch nicht mehr viel außer Mobile-Spiele und unterstützen, glaube ich, noch andere Entwickler bei bestimmten Sachen. Und das finde ich irgendwie interessant. Das soll am 23. Januar im Early Access starten auf Steam. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil es ist ein Arcade-Racer, wo du in so Nachtfahrten in Tokio unterwegs bist, halt auf Highways mit so gepimpten Need for Speed Underground-Karren und halt diesem japanischen Street-Racing-Flair. Und das finde ich einfach cool. Da bin ich dabei. Das will ich mir zumindest mal angucken, ob das was wird.
Das ist ja ganz unüblich. Ein Rennspiel eines japanischen Entwicklers, das zunächst auf dem PC im Early Access erscheint. Das ja, sieht ne? man nicht oft. Das finde ich auch sehr spannend, weil ja auch, wie du sagst, dieses Setting ist heutzutage für mich zumindest gefühlt sehr unverbraucht. Das Need for Speed Underground Setting, weil es so ein bisschen zurückgelassen wurde. Ich finde auch interessant, ich kannte diesen Namen der Reihe tatsächlich bisher nicht. Ich kenne aber ein Spiel aus dieser Reihe, weil das letzte Spiel, was dann halt rauskam, war 2006 ein Spiel namens Importuner Challenge, was wohl halt ein Teil dieser Reihe sein soll, was von Ubisoft gepublished wurde und auf der 360 rauskam. Und ich kann mich da nicht groß dran erinnern, also wie das war. Also die Wertungen sagen da schon was aus, aber ich weiß, dass ich dieses Cover kenne und ich weiß, dass ich das mal in irgendeinem Warenkorb hatte.
Genki sind jetzt auch nicht immer nur ein Garant für richtig gute Spiele. Die wurden auch schon mal, die haben sehr viele Spiele gemacht, die, glaube ich, sehr schnell entwickelt wurden. Aber die Extreme Racer-Reihe kannte ich unter anderem von Demos auf der Dreamcast, die ich mal in den Demo-Streams gespielt habe. Mhm. Und das geht aber auch darüber hinaus. Gab es auch auf der PlayStation, fing an auf dem Super Nintendo und gibt es in Arcades und sowas. Also gibt es wirklich, gab es damals überall. Aber es spielt halt gefühlt hierzulande keine so große Rolle. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir da ein cooles Arcade-Spiel oder Arcade-artiges, arcadiges Spiel bekommen würden, weil bei denen bin ich ja immer auf der Suche. Und wir hatten im letzten Jahr so ein paar kleine Indie-Titel, so auch dieses Parking Garage Rally zum Beispiel. Das finde ich cute. Das war ja bei Digital Foundry.
Das habe ich gespielt vor 2 Tagen eine Weile.
Genau, das war ja bei Digital Foundry auch in deren Top-Listen. Aber so gut finde ich es dann tatsächlich nicht. Also ich finde es halt nett und es sieht total cute aus und es steuert sich sehr direkt, aber ich finde, die Tiefe ist nicht so wirklich vorhanden, weißt du, die Spieltiefe. Kannst dich da nicht wirklich festbeißen in dem Spiel.
Weil das, was ich gespielt habe, ich war da auch echt positiv überrascht von. Also wir hatten das ja im Stream auch kurz gespielt und genau, und da fand ich aber auch so, ja, das wirkt halt ganz fein, aber also warum ist das in Parking-Garages? Kann man sein Spiel absichtlich mehr torpedieren, als mir zu sagen, hier fährst du in Parking-Garages?
Ist es ja
ich glaube nicht. Genau, und das ist es ja nicht nur. Und vor allen Dingen, direkt ab der dritten Strecke war ich halt total positiv überrascht davon, wie dynamisch das war, als dann die Strecken sich ja von Runde zu Runde verändern und dann fallen da Felsen hin und dann musst du ausweichen.
Genau.
Ich finde, es spielt sich halt echt gut. Also Da hatte ich tatsächlich richtig Freude dran und fand sehr, sehr sympathisch, welche Grafikoptionen man hat. Dass man alles einzeln einstellen kann, aber dass man einfach sagen kann, ich will die Gameboy-Version oder die hochskalierte Emulator-Version oder sonst was haben und der dann die verschieden zusammenstellt, die Grafikoptionen. Das fand ich ebenfalls, das war eine sehr gute Idee, weil es oftmals ein bisschen überfordernd ist bei diesen Retro-Games.
Ich will es auch nicht unter Wert verkaufen. Ich habe nur das Gefühl, es wird dann teilweise über Wert verkauft, wenn du es als eines der Spiele des Jahres bezeichnest. Weil,
da würde ich dir zustimmen.
Da sehe ich es für mich persönlich einfach nicht so ganz.
Ja.
Aber ja, Tokyo Extreme Racer kommt halt, wie gesagt, Tokyo dann schon Extreme am 23. Racer. Januar. Also vielleicht seht das dann auch hier bei Hooked im Podcast oder im Stream in den nächsten Wochen. Mal gucken.
Ja, da bin ich echt sehr interessiert dran. Falls ihr es sucht und nicht findet, Extreme natürlich, wie das sich gehört, wird ohne E am Anfang geschrieben. Und die Suchfunktion von Steam zeigt euch einfach nichts an. Wenn ihr nach Tokyo Extreme Racer sucht mit E vorm X, findet ihr nichts. Das heißt, das E wegnehmen und dann findet ihr das Spiel. Und packt es auf die Wishlist, weil der Algorithmus mag das sehr. Und ich glaube, dieses Spiel kann das gebrauchen. Ich habe wirklich noch nie davon gehört, von diesem Titel. Und ich weiß, ich bin ja auch sehr interessiert eigentlich daran.
Ich glaube, wir haben es schon mal in einem Podcast ganz kurz gehabt, aber das war
wenn. Ja, es heißt natürlich auch Tokyo Extreme Race, also ist auch kein Name, der sich jetzt, also das klingt wirklich wie ein Spieletitel, den ich im Switch Store auf der 15. Seite im Angebot für 2,90 Euro finde und dann ist es ein Asset Flip von.
Oder wie halt so eine Spielereihe aus der Dreamcast PS2-Zeit.
Ja, das ergibt auch sehr viel Sinn. Wo komme ich jetzt hin? Ich glaube, ich komme zu einem Titel, bei dem ich jetzt ganz frisch so eine Erwartung und eine Vorfreude für mich entwickelt habe. Denn eigentlich ist das nicht mein Ding. Ich rede über Marvel 1943, Rise of Hydra. Das soll dieses Jahr erscheinen. Das Spiel von, jetzt habe ich den Namen nicht, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Guidance?
Von Skydance, vielen Dank. Skydance New Media Interactive, von der Gaming-Sektion dieses Studios, das dediziert aufgebaut wurde von Amy Hennig. Amy Hennig ist dorthin vor vielen Jahren und hat die gesamte Gaming-Sektion, die sich jetzt nicht mit den diversen VR-Produkten beschäftigt, wo ja Skyrim schon groß ist, sondern die separat davon aufgebaut. Und das erste große Spiel, AAA-Spiel von denen, ist dann eben Marvel 1943. Ein furchtbarer Name, muss man direkt mal sagen. Geht's noch also, das ist ja einfach nur, hier ist die Franchise und hier ist das Jahr. Das erinnert mich so sehr an Call of Duty World War II, wo ich jetzt sage, ihr versucht's noch nicht mal mehr. Sondern ihr sagt einfach die Franchise und ihr sagt das Setting. Das finde ich sehr, sehr lame. Das
klingt halt immer so ein bisschen trocken. Ist ja bei The genau. Order 1886 auch so, ne? Es ist immer so, ja, okay. Ich weiß zwar dann so, hab so eine ungefähre Idee von einer Zeiteinschätzung und von der Stilistik, aber es gibt spannendere Namen.
Ja, und dann halt ein Rise-Off-Titel dahinter, Untertitel hilft natürlich auch nicht sehr. Ich bin an Marvel dann einfach nicht groß interessiert und ich finde immer noch dazu wissen, dass das neue Amy Hennig-Ding ein Marvel-Titel ist, ist auch für mich immer noch so ein bisschen hätte ich mir andere Sachen gewünscht, dass die Macherin von Uncharted und Legacy of Kain so machen könnte. Also Soul Reaver und Defiance, um genau zu sein. Aber ich habe tatsächlich jetzt gerade ganz frisch mit Lucy Uncharted 1 nochmal gespielt. War so ein Titel, wo ich dachte, da könnte sie Freude dran haben. Sie kannte die Sachen gar nicht und irgendwas Lockeres für nebenbei. Und wir haben tatsächlich sehr unverhofft in zwei Sessions den ersten Teil einfach durchgekloppt. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. So spielerisch ist der erste Teil ja ein sehr anspruchsloser und austauschbarer Third-Person-Shooter. Auch zu 80% ein Third-Person-Deckungsshooter, während der zweite und dritte Teil das dann ja auflockern. Und deswegen habe ich da gesagt, mach's einfach auf den einfachen Schwierigkeitsgrad und wir rennen da durch und das ist fein, deswegen ging's auch sehr schnell. Aber ich habe eine echte Wertschätzung nochmal für das Writing gewonnen, weil ich mir so dachte, beim Zurückgehen, ich bin sehr gespannt. Beim ersten Teil, der ist jetzt auch wirklich schon für heutige Verhältnisse echt alt, der ist ja 2009 kam wirklich der zweite Teil, da müsste jetzt 2007 erschienen sein.
Ich glaube auch 7.
Ja, das Ding ist also fast 20 Jahre alt. Aber das ist immer noch richtig toll geschrieben. Die Charaktere sind super sympathisch und es ist halt nicht, was ich dachte, dass ich das starte und mir denke, oh Mann, das wurde durch das moderne Marvel-Writing so ad absurdum geführt, dieses lockere Adventure-Ding, dass das darunter leiden würde. Ist gar nicht so. Ist was völlig anderes. Hat überhaupt nichts verloren von seinem Charme, wie ich finde. Und dadurch bin ich dann noch mal zu Marvel 1943 gekommen, hab mir auch noch mal den Story-Trailer angeguckt und hab da jetzt durch das Involvement von Amy Hennig eine Freude dran. Einfach, das ist das erste Spiel von Amy Hennig in der Führungsrolle seit Uncharted 3. Das ist über ein Jahrzehnt her. die war ja auch in Uncharted 4 involviert und große Teile ihrer Story-Outline wurden dann ja auch genutzt. Aber sie war im Endeffekt am Endprodukt halt nicht mehr beteiligt, sondern das hat dann halt, Neil Druckmann und Bruce Straley übernommen. Deswegen hier endlich das neu zu sehen. Und da akzeptiere ich dann sogar, dass es Captain America und Black Panther ist, obwohl ich da wirklich wenig Interesse dran habe, weil ich auch an dem Indiana Jones Setting und an einem Uncharted Setting erstmal wenig Interesse hatte und die das einfach durch das Writing mich überzeugt hat. Ich hoffe, dass dieser Humor auch hier vorhanden ist, dass es sich nicht zu ernst nimmt. Im Storytrailer merkt man noch sehr wenig bis nichts von einem Humor, weil ich glaube, mal ein Humor, nicht Comedy, aber zumindest mit humoristischen Einschlag, eine Marvel-Geschichte zu sehen, das aber nicht Marvel-Writing ist, sondern von Amy Hennig die Interpretation davon, hätte extrem viel Potenzial. Und deswegen habe ich das in dieser Liste jetzt mal mit reingenommen, weil ich bin da jetzt wirklich gespannt drauf.
Ja, auf der Ebene bin ich da auch gespannt drauf, weil du halt im besten Fall den Andor-Effekt hast, ne, wo du so denkst, das klingt so unspannend, aber
Vergleich.
Dann ist es durch mega gutes Writing und Inszenierung und so eine der besten Sachen, die du je gesehen hast. Und diese Erwartungshaltung würde ich jetzt da auch nicht ran knüpfen, aber im besten Fall hast du einfach diesen Überraschungseffekt. Und da glaube ich, ist das Potenzial durchaus vorhanden und ich freue mich, dass endlich mal ein Projekt von Amy Hennig, das Licht der Welt erblickt. Und ich hoffe für sie, dass es erfolgreich wird, weil ich nicht glauben kann, wie was für ein Pech diese Frau in der Spielindustrie hatte mit ihren Projekten.
Ich glaube, Skydance blickt ganz schön nervös auf so die Comicbuch Titel der letzten Jahre mit Suicide Squad und mit Guardians of the Galaxy und auch Marvel Avengers, was alles nicht funktioniert hat. Aber es ist ja auch was nochmal was anderes, Marvel 1943
am ehesten mit. Richtig unerfolgreich oder?
Ja, das war unerfolgreich. Also, das war nicht, also nicht im Rahmen von Avengers und Suicide Squad, weil das ja auch einfach diese Erhaltungskosten hatte als Service Games und so. Es wurde aber explizit als Enttäuschung bezeichnet. Will es jetzt aber nicht als den Riesenflop des Jahres darstellen. Das kann ich jetzt so nicht mit Gewissheit sagen.
Okay. Nee, das habe ich auch einfach nicht mehr so richtig im Kopf, weil im besten Fall ist das ja eher so eine Art Gegenentwurf, wo du dann.
Ja.
Wo die Leute vielleicht zeigen können, hey, so Story-fokussierte Spiele ohne den ganzen Games-as-a-Service-Quatsch, das finden wir gut. Aber ob dann die Franchise jetzt gerade diese Staying-Power hat, da die Leute zu bewegen, das weiß ich halt gar nicht.
Ich freue mich auch auf der Perspektive darauf, dass es halt, jetzt mal unabhängig von der Franchise, unabhängig von dem Involvement von Amy Hennig, es ist halt ein Singleplayer-Action-Adventure-Game, das unglaublich gut aussieht und unglaubliche Produktionswerte ausgehend von dem Story-Trailer hat. Und das finde ich immer auch erstmal spannend. Wir wissen ja noch nicht genau, was das jetzt heißt. Also ist das ein Open-World-Ding? Glaube ich nicht. Das hätten sie sicherlich sehr viel offensiver von Anfang an vermarktet. Das ist immer ein großes Vermarktungsding. Man spielt ja auch vier unterschiedliche Charaktere in dem Spiel. Also man spielt nicht nur Captain America und Black Panther, sondern spielt auch Gabriel Jones, ein Mitglied der Howling Commandos und Nanali, die Leader vom Spy-Netzwerk von Wakanda. Weiß nicht, wer die sind, also habt ihr jetzt im Trailer gesehen, aber auch das, wenn man halt vier unterschiedliche Charaktere spielt, da frage ich mich dann halt, okay, heißt das, wir gehen die Avengers-Route von, wir haben hier eine große Map, wo du wechseln kannst jederzeit, das würde storymäßig, glaube ich, keinen Sinn geben, deswegen hoffe ich, dass das Wissen, es gibt vier unterschiedliche Spielfiguren, bedeutet, du hast einfach eine lineare Kampagne, die dich ab und zu in die unterschiedlichen Schuhe steckt, dieser vier Figuren an vorgegebenen Stellen und auch auf der Ebene dann zu sehen, ein neues Entwicklerteam, das in diesen AAA-Singleplayer-Action-Adventure-Bereich reingeht, das es vorher gar nicht gab, das finde ich auch sehr aufregend.
Ja, ich hoffe dann nur, dass es nicht so bland wird, wie irgendwie das von dem Dead Space 4 von Glenn Schofield.
Oh Gott. Dingens-Protokoll.
Ja.
Kallisto-Protokoll.
Kallisto-Protokoll, genau.
Die haben übrigens ganz, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, letztes Jahr ein neues Spiel rausgebracht, Striking Distance Studios, nämlich einen Roguelike namens Redacted. Finde ich mal das Lustige.
Stimmt. Redacted ist so ein dummer Name.
Sache nebenbei. Ja, weil du es halt nicht finden kannst.
Ja. Das ist wirklich nicht gut durchdacht, habe ich das Gefühl.
Scheint aber ganz solide zu sein. Also hat very positive Reviews auf Steam, aber fast gar keine. Oder? Ist er da nicht mehr? Ich dachte,
ist er nicht da raus?
Das weiß ich nicht.
Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle.
Schofield. Ich gucke kurz nach.
Sehr gut, mach das mal.
Ja, hat im September 2023 das Studio verlassen.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, das wär's von mir. Also Marvel 1943, da gibt's tatsächlich diverse Abers und Ums, die es ein bisschen einschränken für mich noch, aber insgesamt aus all den, also den beiden großen Gründen, Amy Hennig und AAA-Grafikhammer Singleplayer-Ding, das sind zwei Sachen, wo ich glaube, das kann. Also ich hoffe, es nimmt einfach diesen Uncharted-Slot ein bisschen ein. Das kann man auch, wenn man das Franchise jetzt nicht mag, spielen und daran Freude haben. Auf einer simplen, anspruchslosen Ebene.
Das wäre schön, bin ich ganz bei dir, tatsächlich. Bei mir, ich habe jetzt auch noch Spiele auf meiner Most Wanted-Liste, wo aber die emotionale Bindung nicht mehr so groß ist, außer, obwohl emotional ist das auch nicht, da bin ich einfach nur gespannt drauf, aber wir haben es ja schon irgendwie zwei, dreimal erwähnt in diesem Podcast, GTA 6 ist tatsächlich eines meiner Most Wanted-Spiele für das Jahr. Da bin ich unglaublich gespannt drauf, auf mehreren Ebenen, auf Story, auf Satire-Ebene, wie genau das aussieht in einem Jahr, in dem wieder Trump zum Präsidenten wird. Da funktioniert das überhaupt noch? Kannst du Amerika da noch satiristisch irgendwie groß darstellen, ohne dass du aufs tatsächliche Amerika guckst und denkst, ist ja aber einfach alles so. Also weiß ich
nicht. Es kann halt, also ich glaube, es ist die Möglichkeit für diese Franchise auf einer neuen Ebene sehr lustig zu, oder sehr unterhaltsam zu werden. Ich glaube, das ja. muss kein Negativpunkt sein. Ich frage mich dann eher so, okay, da bin ich aber gespannt, was sie da draus machen. Aber es ist ja auch immer, ne, es ist jetzt ja nicht das South Park-Ding so, das ist das Einzige, was ihr habt, sondern GTA 4 und GTA 5 sind ja auch mal ganz unabhängig von der gesellschaftlichen Satire, die geschieht, echt spannende Charaktergeschichten.
Ja, ja, ja.
Wo ich also, wirklich genau, sagen würde, da bin ich am gespanntesten drauf.
Die Kerngeschichte hat ja selten etwas mit irgendwie dem großen Drumherum zu tun von, wie machen wir uns über das amerikanische Leben und den amerikanischen Traum lustig oder sowas. Außer vielleicht bei Niko Bellic, weil da ging es um den amerikanischen Traum.
Ja.
Ja, wirklich. Und ich meine, der ist ja auch, ne, dieses From Rags to Riches ist ja immer wieder Thema. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Diese unmittelbare Satire, diese Facebook-Parodie aus GTA 5.
Ist immer dabei.
Genau, die ist dabei, aber sie ist nicht Kern der Geschichte. Und genau. Ich meine das auch gar nicht negativ. Ich finde es einfach nur interessant zu sehen, wie wir ein GTA in der aktuellen geopolitischen Lage wahrnehmen werden.
Auf jeden Fall.
Habe ich nämlich gar keine Ahnung. Aber vor allem bin ich auch interessiert, wie das technisch aussehen wird, wie das, was für spielerische Möglichkeiten wir haben werden und wie groß es wird und was Rockstar da alles vorhaben mit. Das weiß ich nicht, das ist, GTA ist immer ein Event, auch für mich noch gefühlt, weil ich mich einfach daran erinnere, wie aufregend jeder einzelne dieser Releases war. GTA 5 fand ich mega aufregend, GTA 4 fand ich mega aufregend. Und ich hoffe, dass das auch hier wieder so sein wird, dass ich irgendwie irgendwelche Kleinigkeiten irgendwie an der Straße mir irgendwas passiert oder eine Art und Weise, wie ein Auto interagiert mit einem Gegenstand oder so, dass solche Kleinigkeiten wieder so sind, wo du so denkst, oh, das geht.
Ja.
Weil das war für mich auch immer GTA. Und da freue ich mich einfach drauf.
Und man weiß, also was so toll ist, man weiß so wenig, wenn man es startet.
Ja.
Wir werden ja wieder insgesamt 3 Trailer wahrscheinlich bekommen und was sie ja zumindest machen, Rockstar mittlerweile, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie das bei Red Dead Redemption 2 auch gemacht, dass sie so einen 101-Overview-Trailer dann tatsächlich machen, wo sie ein bisschen ausführlicher werden. Aber auch da ist es halt kein, hier sind die Gameplay-Features und so funktioniert es, sondern wir gehen eher diverse allgemeinere Ideen durch. Wir erklären die Konzepte und nicht die genaue Umsetzung, wie wir diese Konzepte dann erreichen. Und das wirkt wie aus einer vergangenen Zeit, dass ein Spiel so rauskommt und ich nicht so richtig weiß, was das jetzt genau ist und ich das dann gespannt starte. Und das, was du sagst, ist da ganz zentraler Bestandteil von jedes große neue Rockstar-Spiel, ist halt ein Schritt. Also wenn du GTA 5 mit GTA 4 vergleichst und Red Dead Redemption 2 mit GTA 5 vergleichst, da sind ja immer Sachen passiert. Und ob man die mal gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall passieren da auf einer technischen Ebene und auch spielerischen Ebene überraschende Dinge, die nicht repliziert werden können von anderen Studios, die nur von Rockstar in diesem Budgetbereich gemacht werden können. Ja, wenn wir jetzt über die Animation sprechen von einem Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, wie alles durchanimiert ist, jede einzelne Bewegung und jedes Gespräch und du hast eine Sidequest und die Sidequest sieht aus wie 2 Hauptquests in anderen Rollenspielen sich trauen zu sein. Solche Sachen meine ich damit. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das GTA 6 auch machen wird. Dass wir dann ganz vielen Stellen sagen würden, what the fuck, das ist ja crazy, dass das hier drin ist und das geht. Und dann werden wir das auch 10 Jahre wieder nicht mehr sehen, bis das nächste Spiel von Rockstar kommt.
Naja, weil sie sind ja wirklich in dieser sehr einmaligen Lage, dass sie einen scheinbar unendlichen Geldfluss benutzen können, um ihre Spiele zu kreieren. Und ich frage mich auch ernsthaft, wie die Crunch-Kultur dort aussehen wird, weil ich bezweifle, dass sie nicht vorhanden ist. Bezweifle ich ehrlich ganz stark. Vor allem auch, weil ja so viel outgesourced wird. Und wie sieht es dann bei den Outsourcing-Studios mit Crunch aus? Gibt es ja ganz interessante Videos bei People Make Games, wo es ja darum geht, dass man eigentlich den Crunch einfach einkauft an anderen Orten, wo es nicht so ein Problem ist. Also in Anführungszeichen ist natürlich ein Problem.
Naja, wo es keinen Arbeitsschutz gibt und keine Presse gibt, die darüber berichtet. Deswegen ist People Make Games da so wertvoll, dass sie das gemacht haben. Ich finde es auch sehr spannend, dass du das in diesem Beispiel beim GTA gerade nennst, denn das ist fand ich sehr, sehr spannend zu sehen bei den Definitive Editions, weil ich da mal in die Credits eingestiegen bin, weil da gab es ja so Diskurse, also von GTA 3, Vice City und San Andreas, dass es da diese Grove Street Games gab und dass dann die ja nicht die Patches gemacht hätten oder vielleicht doch und wer hat da jetzt den neuen Patch gemacht und wer ist damit verantwortlich und dadurch bin ich dann mal wirklich in die Credits eingestiegen und war dann erstmal sehr verwirrt, weil Grove Street Games halt aus einem Dutzend Leute bestand, so in den Credits, ja, oder vielleicht zwei Dutzend Leute, wirklich nicht viele Leute, eine Handvoll Artists, ganz, ganz viele Producer, eine Handvoll QA-Artists und ich dachte mir so, die haben drei GTAs komplett auf den Kopf gestellt und neu gemacht und geportet, hä, und dann gehen die Credits halt vorbei. Da kommen die ganzen alten Credits von den alten Rockstar-Leuten von damals und dann gibt's eine Schwarzblende und dann gibt's nicht inszenierte Credits, die auch nicht mehr nach Rolle sortiert sind, sondern wo einfach alphabetisch sortiert in einem gigantischen Block tausende Namen auf weggescrollt werden. Und das sind alles indonesische, indische Namen. Und die, wo ich dann mal zwei Dutzend Leute von gegoogelt habe, den Namen, und das waren halt alles Artists, die in solchen Studios arbeiten. Und das finde ich halt ganz, 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 ganz spannend, dass halt auch bei so einem GTA die Definitive Editions dann immer ja Grove Street Games steht für dieses alles. Ne? Und da wurde KI benutzt und dieser Charakter sieht ja doof aus. Und ich garantiere dir, die haben eine minuskül kleine Anteil davon wirklich selber gemacht. Und 99% davon wurde halt natürlich dann an diese Support-Studios ausgelagert. Und auch die sind ja nicht schuld daran, wie es aussieht, sondern auch die haben ausgeführt, was sie machen sollten. Diese Support-Studios entwickeln ja nicht nur Spiele, wo wir sagen, oh, das sieht ja doof aus. Jedes AAA-Spiel, das du wunderschön findest, jedes Avatar, jedes Star Wars Outlaws wird zu einem wesentlichen Teil von genau diesen Support-Studios entwickelt. Da fand ich es aber ganz, ganz krass zu sehen, weil das habe ich kein einziges Mal als Teil der Diskussion mitbekommen, wo diese Spiele tatsächlich zu großen Teilen entwickelt werden.
Genau, diese ganzen Assets müssen halt irgendwo gemacht werden und die werden halt in der Regel zu großen Teilen outgesourced. Genau. Und das ist schon krass, das ist so ein Ding, das sich einfach in modernen AAA-Entwicklung etabliert hat, aber gefühlt immer noch ein recht kleines Gesprächsthema ist. Darum geht es ja auch in dem aktuellsten Video von People Make Games. Das habe ich halt wirklich gestern erst gesehen, deswegen ist das noch so aktuell im Kopf, wo ja auch, also da geht es ja auch spezifisch um Abuse bei dem einen Studio, was richtig krass ist, aber eben auch um diese Tatsache, dass das nicht thematisiert wird. Selbst wenn es dann einmal von ihnen, von People Make Games erwähnt wurde, dass selbst danach immer noch relativ wenig passiert, weil es keine Wellen schlägt. Weil den Leuten ist es scheinbar egal, wenn es nicht in Amerika stattfindet oder so.
100 Slaps, the breaking news the games industry ignored in 2024 heißt es, falls ihr es selber angucken möchtet.
Ja.
Hättest du noch Zeit für ein Spiel oder würdest du sagen, hier können wir dann den Schlussstrich ziehen?
Zeit habe ich noch. Bei mir sind jetzt halt diverse Spiele, die, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber es gibt Spiele, wo ich glaube, dass sie mir Spaß machen werden und wo ich glaube, dass sie auch eventuell zu meinen Lieblingsspielen gehören könnten, aber wo ich jetzt gerade, ne, der Tom jetzt gerade im Januar 2025, der ist einfach nicht wahnsinnig hype für Monster Hunter Wilds. Es tut mir leid. Es wird sicherlich ein großartiges Spiel und ich selber finde es bestimmt auch ganz toll, aber jetzt gerade, der emotionale Hype ist nicht so ganz da.
Geht mir auch so. Aber ich habe tatsächlich noch eine Handvoll Spiele, wo ich mich tatsächlich sehr drauf freue. Ich kann ja mal ein kleines Roundup machen, wenn dir das recht ist.
Mach mal ein Roundup. Ich kann danach auch noch mal Roundupen und dann.
Sehr gut. Dann führe ich mal kurz ein paar Sachen auf. Denn natürlich, und da habe ich jetzt kein großes, müssen wir nicht super drüber reden, Death Stranding 2 on the Beach soll dieses Jahr erscheinen. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Aber da wissen wir ja auch, was es wird. Wahrscheinlich. Mal gucken, wie Kojima uns da überrascht.
Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert.
Ja. Ach, ich will einfach Troy Baker als Rockrüpel, sagt man, glaube ich, in der Bild-Zeitung sehen. Dann freue ich mich schon. Was tatsächlich eine riesige Überraschung war, wo wir, glaube ich, im Podcast selbst noch nicht drüber gesprochen haben, was am 6. März erscheint, sind Remasters bzw. Remakes von Never 7 und Ever 17. Das sind die frühen Visual Novels von Kotaro Uchikoshi unter anderem. Aha. Dem Macher, der danach dann auch im Westen sehr bekannt wurde durch Zero Escape. und dann ja jetzt mit Tokyo Games ganz viel macht. Und da war noch ein anderer Name, Moment, das will ich kurz sagen, weil der ist auch immer noch bei Tokyo Games und macht diese Spiele weiterhin. Genau, Takumi Nakazawa und Tokusaru Uchikoshi sind das. Die haben das Anfang der 2000er gemacht, diese Reihe aus Visual Novels, und die sind einfach überhaupt nie im Westen erschienen. Die haben dann mal Remakes bekommen auf der Xbox 360, lustigerweise, wie das damals ja ab und zu passiert ist, ist dann Ever 17 auf der Xbox 360 exklusiv erschienen. Auch da aber wieder nur in Japan. Und jetzt kommen tatsächlich Remasters der Remakes, die damals erschienen sind, auch in etwas überarbeiteter Form im Westen raus für Nintendo Switch, cool, für PlayStation 4 und für PC. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ursprünglich waren das so 2D-Sprite-Games mit so richtig hässlichen Anime-Sprites, wie ich finde. Dann, als es auf die 360 geportet wurde, hat es nicht viel hübschere 3D-Charaktermodelle bekommen, weil die leichter zu animieren seien. Und jetzt basiert dieses Remaster auf den Remakes, aber ersetzen die 3D-Charaktere wieder durch 2D-Charaktere. Und ich hoffe halt, es sind dann neue 2D-Sprites, weil, also die sind wirklich nicht hübsch von damals. und das, okay, das finde ich ganz, ganz toll. Also da habe ich nie mit gerechnet, und das war immer so ein Ding von, oh, das würde ich so gerne mal sehen als riesiger Zero Escape-Fan, und die Gelegenheit endlich zu bekommen, das finde ich richtig toll. Und so also ich habe natürlich noch mehr, aber eine Sache, die ich noch nennen möchte, ganz, ganz frisch angekündigt, werden wir vielleicht auch im nächsten Podcast ausführlicher darüber sprechen, ist The Blood of Dawnwalker. Erstmal ein komischer Name, das klingt so, als ob es Blood of the Dawnwalker heißen sollte und nicht The Blood of Dawnwalker. Aber es heißt The Blood of Dawnwalker. Auch die deutsche PR-Agentur wurde davon ganz schön verwirrt, weil in den ersten Mails wurde es immer Blood of the Dawnwalker genannt, und mittlerweile nennen sie es richtigerweise The Blood of Dawnwalker, genau. Fand ich ganz amüsant. Das ist das Spiel von Rebel Wolves. Das ist ein AAA-Studio, gegründet von einigen Leuten von CD Projekt Red, unter anderem dem Director von, dem ehemaligen von Witcher 3 The Wild Hunt. Und das hat jetzt seinen großen 4,5-minütigen Reveal-Trailer bekommen, war es zu den ersten 3,5 bis 4 Minuten einfach aus einem CG-Trailer besteht, der aber mega cool ist. Also wirklich ein unglaublich cooler CG-Trailer. Du bist hier in einem Mittelalter-Setting, aber mit Vampiren. Und die Vampire sind richtig fucking brutal. Es ist ein unglaublich brutaler Trailer, in dem ein Lord, ein Adeliger, einen Bauern quasi bedroht und sein Kind. Dann kommt voll aus dem Nichts eine Schar von Vampiren, die auch und aus unterschiedlichen Zeitepochen und offensichtlich kommen. Also du hast einen so traditionell chinesisch gekleideten Vampir, du hast einen traditionell europäischen Vampir, die da ankommen und diesen Adeligen und seine Soldaten einfach unglaublich brutal zermetzeln, mhm, und dann das Kind und den Bauern zu Vampiren machen. Und das ist die Prämisse. Du spielst dann diese Bauerfigur als Vampir in einem Open-World-Action-Adventure, wo du dann am Ende auch ein bisschen was vom Gameplay siehst, was so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig aussieht, weil du auf so einem Turm stehst und da runter parkourst. Dann siehst du aber auch einen Ausschnitt aus einem Kampf, was eher so ein bisschen Soulsy aussieht und halt unglaublich gute Präsentation und Grafik dabei hat, und mit diesem Team dahinter, mit diesem Setting, das hat mich sofort super angefixt. Habe ich jetzt einfach mal hier reingenommen, obwohl sie kein Ja dazu gesagt haben. Im völligen Bewusstsein, dass es sehr gut möglich ist, dass es 2026 erst erscheint, aber das lag mir gerade so im Sinn, und das hat mich so beeindruckt, und da habe ich mich dann direkt so gefreut, dass ich gerne The Blood of Dawnwalker zumindest mal hier erwähnen wollte.
Ja, werden wir dann auch im regulären Podcast wahrscheinlich nochmal bringen.
Genau.
Also mach deinen Roundup ruhig zu Ende, wenn du noch mehr hast.
Dann mache ich das doch. The Alters kommt irgendwann im ersten Quartal raus, wurde ein paar Mal verschoben. Die Frostpunk-Macher und die This War Is Of Mine-Macher machen ein ein Simulationsspiel, das eine Mischung sein soll aus, aus Satisfactory und Sims und Frostpunk und This War of Mine. Das heißt, du gehst raus und sammelst Ressourcen am Anfang, baust dann aber eine Automatisierung auf und sie selbst haben Satisfactory als Vorbild genannt, hast dann aber auch This War of Mine Faktor von du baust dir, du musst halt dich sehr um die gesellschaftliche Komponente kümmern, weil alles, sie sind hier Klone und du selbst entscheidest mit deinen Entscheidungen, wie die sich mögen und wie effektiv die sind. Da ist dann auch wieder Frostpunk dabei und es sieht technisch ganz toll aus. Es hat eine Demo, die ich noch nicht gespielt habe, weil ich mich einfach so aufs fertige Spiel freue, dass ich mich einfach ungespoilt lassen möchte. Das finde ich ebenfalls ganz, 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 ganz toll. Und zuletzt nehme ich noch rein Trails in the Sky First Chapter, was eine kleine Namensänderung für den besten ECR erhalten hat, denn im Japanischen heißt es ja Trails in the Sky The First. So ein klassischer japanischer Name. Und wo ich ja immer gesagt habe, das wird schwierig, weil der dritte Teil, der normale dritte Teil, heißt schon Trails in the Sky The Third. Das heißt, wenn ihr da ankommt, müsst ihr das dann aufbrechen oder es den gleichen Namen plötzlich geben. Im Westen umgehen sie das direkt, weil es halt auch ein bisschen, klingt auch ein bisschen besser für meine Ohren, Trails in the Sky First Chapter genannt wird, ein Remake des ersten Trails in the Sky Spiels mit der Technik oder sogar besserer Technik als dem modernen The Legend of Heroes heißt es, glaube ich, die Reihe, ne?
Ja.
Legend of Heroes? Ja, Reihe. Ich wollte seit einem Jahrzehnt endlich mal diese Reihe von Anfang an starten, wenn man Trails in the Sky so als Anfang sehen möchte und bekomme da endlich die Chance darauf. Und ich hatte ja auch in das letzte Trails in the Sky, Legend of Heroes, was letztes Jahr erschienen ist, Trails of Daybreak hieß es, glaube ich, reingeguckt und das hat mir unglaublich gut gefallen auf einer spielerischen Ebene. Und das basiert ja auch ein bisschen darauf, deswegen hoffe ich, dass das genauso toll wird und mir dann die Möglichkeit eröffnet, endlich in diese Franchise zu starten, wo ich dann direkt 30 Spiele aufholen muss danach.
Ich staune, dass du Fable gar nicht drin hast.
Ist einfach
wir wissen noch zu
mittlerweile
wenig, ne?
Ich bin dem müde. Ja, ich freue mich da nicht so in dem Sinne drauf, weil ich halt seit 10 Jahren weiß, dass das kommt. Und alles, was ich sehe, sieht auch gut aus. Aber also ich habe jetzt noch nicht diesen, weißt du, ich sehe halt einen jetzt habe ich direkt den Namen vergessen.
Richard,
ich sehe halt einen Blood of Dawnwalker hier und sehe da den Trailer und sehe dann kurze Gameplays und irgendwie so, oh, holy fuck,
hell yeah.
Und bei Fable ist es immer noch komplett halt, ich vertraue dem Entwickler und ich mag die Franchise und die Trailer waren immer irgendwie gut und motivierend. Aber bis die mich jetzt mal wirklich umhauen und bis die mir dann auch einen Release-Zeitraum, einen genauen sagen und einen Release-Termin, lasse ich das jetzt einfach mal unter ferner liefen.
Ja, verstehe ich, weil ich spüre das auch noch nicht so richtig. Ich glaube, da fehlt noch der Trailer, weißt du,
ja,
wo wir wirklich
genau
sehen, ah, okay, das ist Fable, das Neue. Und was ich auch bei dir erwartet hätte, wäre Mafia The Old Country.
Ist auch so. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen so viele Spiele, die ich hier drauf hätte nehmen können. Aber Old Country ist auf jeden Fall auch eines meiner Most Wanted Spiele. Danke, dass du mir nochmal die Chance gibst, das hier reinzunehmen. Mein Gott, sieht das toll aus.
Ja, bei anderen Spielen, sowas wie einen Perfect Dark, glaube ich einfach nicht, dass wir das dieses Jahr sehen werden.
Glaube ich auch nicht.
Würde mich zumindest überraschen, wenn es dann kommt. Bei mir selber ist gar nicht mehr so viel. Bei einem Ghost of Yote zum Beispiel denke ich mir so, es wird bestimmt cool, aber bei mir hat ja Tsushima nicht so 100%. Ich habe das ja mehrfach dann nochmal angeschmissen und ich bin einfach jedes Mal, denke ich mir so ein bisschen, ich komme immer so ein bisschen raus von, das ist super hübsch, ich würde das gerne richtig toll finden, aber ich finde es immer ein bisschen langweilig. Es ist immer so dieses Ding von, ich kenne das alles schon, was ich hier mache. Und da hoffe ich, dass Ghost of Yote ein bisschen mehr drauf hat, auf spielerischer Ebene dann vor allem. Worauf ich mich eigenartig oder zumindest eigenartig gespannt bin, ist die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection.
Ja, das glaube ich dir.
Dieser Name ist so dumm und ich finde ihn so lustig für eine Collection aus früheren Spielen, einfach zu sagen, die Early Days Collection. Aber ein paar von denen habe ich halt gespielt damals. Diese Game Boy Advance Yu-Gi-Oh! Spiele. Das war halt noch eine Zeit, wo das Regelwerk sich von Spiel zu Spiel gerne mal verändert hat. Ich finde, da könnten noch deutlich obskurere Titel mit drin sein, auch sowas wie Power of Chaos oder dieses Duel of the Roses, was wir auch im Büro stehen haben. Aber finde ich zumindest interessant. Oder auch das Ninja Gaiden Ragebound ist ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich freue, weil ich fand, der Trailer sah einfach richtig spaßig aus von den Blasphemous Machern und denen vertraue ich da eigentlich auch, dass die da ein cooles Spiel draus machen. Und ansonsten sind es halt nur Titel, wo ich einfach mehr sehen muss. Ich muss mehr sehen von Anno, um mich da wirklich drauf freuen zu können. Bei Fable geht es mir genauso wie dir. Bei Split Fiction, da würde ich auch denken, das ist bei dir vielleicht höher angesehen als bei mir, weil bei mir It Takes Two im ersten Versuch zumindest nicht so gut funktioniert hat. Das müsste ich nochmal versuchen. Ja, aber ansonsten ist einfach noch nicht so viel da, wo ich sage, das ist, da schlägt mein Herz ganz doll für.
Also wir bekommen dieses Jahr Silksong, das kommt dieses Jahr, die Switch 2 ist das, worauf sie warten, sie machen es, bringen es nämlich nur für die Switch 2 raus.
Ist das nicht scheiße, dass wir zum irgendwie vierten Jahr in Folge bei Silksong und bei der Switch genau die gleichen Sachen sagen?
Ja, aber es ist auch, also das toll, das wird halt toll. Das wird ein Riesenspiel und das wird toll, das Spiel. Und deswegen ist das für mich gar nicht, weiß ich nicht. Es ist halt nicht dieses Beyond Good and Evil-Ding, weißt du, wo dann immer dabei hängt, und kommt das dann je? Und wissen sie nicht, was sie tun? Und ich bin da so komplett angstfrei, weil ich mir ganz sicher bin, die wissen, was sie tun. Und das dauert so lang, weil es halt gigantisch wurde und größer wurde, als sie dachten. Ja. Und sie sich da vielleicht ein bisschen übernommen haben. Aber sie sind halt jetzt stinkreich dann Hollow Knight. Das heißt, sie können einfach so lange das machen, wie sie möchten. Und ganz ehrlich, das finde ich toll. Also da warte ich jedes weitere Jahr glücklich drauf.
Ist einfach ein 3D-Third-Person-Spiel inzwischen.
Dann werde ich aber traurig. Das möchte ich lieber nicht, lieber schon. Also ich bin schon, ich freue mich jetzt sehr auf dieses Jahr und weiß ja auch, es kommen da ganz, ganz viele Ankündigungen mit der Ankündigung der Switch 2 noch auf uns zu. Wer weiß, vielleicht bekommen wir auch einen AAA-Titel von Insomniac, von Naughty Dog dieses Jahr irgendwie noch. Da rechne ich nicht mit, aber weil normalerweise die weit im Voraus angekündigt werden. Aber wir haben ja auch Sachen wie Doom. Ne? Wir haben ja auch zahlreiche AAA-Titel, über die wir hier nicht gesprochen haben, die dieses Jahr erscheinen, wo ich auch mich sehr drauf freue. Hades 2 wird wahrscheinlich dieses Jahr endlich im 1.0 erscheinen, was ganz groß, ganz oben bei mir ist. Also,
ich bin auch gespannt
dieses
auf
dieses Spielejahr sieht gut für mich aus.
Auf die Sega-Titel, deren Neuentwicklung von Crazy Taxi, Jet Set Radio und so, wo wir einfach nicht genau wissen, wie ist da gerade der Stand und ist das etwas, wo man sich jetzt schon quasi drauf einstellen könnte, dass da demnächst ein Re-Reveal stattfindet und wir ein Datum bekommen oder ist das noch lange hin? Kann ich gar nicht einschätzen, weil ich auch nicht weiß, wie groß diese Projekte werden sollen.
Genau, das geht mir da ganz genauso. Ich habe Pathologic 3 in meinem Roundup leider vergessen, hole ich gerade noch nach. Einer der großen What-the-fuck-Momente Ende letzten Jahres, dass das noch kommt. Also ich bin da sehr, sehr heiß auf sehr, sehr viele Spiele, habe aber auch noch ganz viele von letztem Jahr, die ich immer noch nachholen möchte. Deswegen könnte es durchaus gerne für mich weniger sein, weil es geht, Dynasty Warriors erscheint in 3 Tagen, Eternal Strands, wo ich echt mich drauf freue, erscheint in diesem Monat noch. Dann kommt Season Sleeper 2. Es gibt da direkt am Anfang des Jahres zahlreiche Titel, Like a Dragon Monster, hast du schon erwähnt, die ganz schön Zeit einfordern wollen werden, Avowed.
Ja, ich hoffe aber, es werden insgesamt weniger RPGs als im letzten
Jahr. Das war schlimm, dieses letzte Jahr, mein Gott.
Ich habe auch mal richtig gemerkt, weil ich so dachte, ich habe im letzten Jahr gefühlt nicht so viel gespielt, aber ich habe einfach wirklich viele richtig große Spiele gespielt, die mich teilweise auch echt enttäuscht haben. Also wo ich viel Zeit reingesteckt habe und am Ende so ein bisschen miffed war von den Spielen.
Meine Enttäuschung im 2025-Video von dir statt einem GOTY-Video, das ist doch eine Idee, da werden wir reich mit. Das kann ich sehr empfehlen.
Thumbnail und dann geht's ab.
Ich habe übrigens auch gemerkt, ich hatte gesagt, letztes Jahr kam ja kein Pokémon-Spiel, 23 kam auch keins. 23 kam nur der DLC für Violet und Scarlet. Das heißt, es gab sogar 2 Jahre lang kein neues Pokémon-Spiel, also ein traditionelles.
Kamen sie noch in Purpur von 22?
Die sind von 22 und das gab es noch nie. Ich habe mal in die Liste der Game, also dieser großen Pokémon-Spiele gesehen und dass einfach 2 Jahre lang weder ein Remake noch irgendwas anderes kommt und den DLC zähle ich jetzt nicht dazu, gab es tatsächlich noch nie. Also,
die Switch 2-Grafik.
Das erklärt auch die Clownschuhe, die ich mir da gerne wieder angezogen habe, indem ich mich dann doch wieder in die Vorfreude begeben habe. Ja, und Tom, ne, mit den Rollenspielen, naja, also 18.12. Avowed, 21.12. Like a Dragon.
Like a Dragon ist ja diesmal nicht ein Rollenspiel in dem Sinne.
Naja, aber ich garantiere dir, es dauert trotzdem 100 Stunden und Monster Hunter Wilds am 28.02.
Nee, Sie haben bei Like a Dragon schon gesagt, es soll ja nicht so, also es ist nicht so lang wie Infinite Wealth, aber es ist länger geworden als Gaiden.
Ah.
Ja.
1,3 bis 1,5 mal so lang wie The Man Who Erased His Name.
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Weil diese Ableger sind ja oftmals dann doch auch genauso lang, wenn man zu Judgment guckt und so etwas, oder ähnlich lang. Okay, dann ist das eher so ein 20 bis 30 Stunden Spiel. Das freut mich doch zu hören. Wir werden natürlich alles im Blick behalten, in Hooked FM euch darüber informieren, ob unsere Predictions, dass das toll wird, unsere Hoffnungen, dass es toll wird, wahr werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch im Jahr 2025 so lieb unterstützt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser neuen Folge und bleibt uns dieses Jahr so treu, wie uns die letzten Jahre mal treu geblieben seid. Und dir, lieber Tom, bei dir bedanke ich mich für diese schöne Diskussion und wünsche dir einen ganz schönen Tag noch und ein tolles Spielejahr. Und mir auch.
Und danke dir auch, danke euch auch und dir und euch ebenfalls ein wunderbares Spielejahr. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgezeigt, dass das, glaube ich, ganz cool wird.
Ich glaube auch. Ja. Tschüss.
Ciao.